Zuvor bei The Family Business.
Ja, ich höre mir gerne unsere alten Episoden an, um zu wissen, wie beschissen wir eigentlich waren.
Ich glaube, er hat Lupus. Yeah! Passiert das öfter, dass du Stimmen hörst?
Nussknacker!
Ihr müsst dabei auch den Arm so hoch und runter bewegen, sonst macht das keinen Spaß.
Bist du schon eine große Raffi? Könntest schon alleine Supernatural gucken?
Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business.
Wir haben eine Menge zu tun.
Aber der Spontanitätswitz muss drin bleiben. Das war der beste Witz, den wir je gemacht haben.
Mal schauen, ob da drin bleibt. Bin ich froh, dass ich jetzt die Macht habe.
Meine Lieblingswitze sind spontane Witze, weil ich so, Moment, ich hab's mir aufgeschrieben, spontan bin. Wir können Family Business Rapped machen. Also wir beide rappen, meine ich.
Ich kann rappen.
Ja, aber das war ein Gag wegen Spotify Rapped.
Ja, wir können halt keinen Rückblick machen, ne? Das ist echt scheiße. Ich habe dich extra gefragt, als ich zu Tida gewechselt bin, habe ich gefragt, Raphael, gibt's einen Jahresrückblick? Da hast du gesagt, aber natürlich, Ricarda. Das war der Kompromiss dafür, dass ich wechsle.
Der Kompromiss ist, dass ich das nicht bezahle.
Nee, ich hätte ja auch mal selber in die Tasche greifen können.
Ich hab dir hier einen Gefallen getan.
Ja, ist doch so. Sonst rentiert sich das Family-Business-Konto, das Familienkonto ja gar nicht für dich, wenn ich nicht dabei gewesen wäre.
Das stimmt natürlich.
Siehst du?
Vielen Dank.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem The Family Business Music Jahresrückblick. Jetzt auf Channel 55 bei Ricardas Nightlight 777777.
Ricky in the house!
Einer deiner meistgehörtesten Lieder, während du The Family Business gehört hast, war This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory. No happy ending. Oh yeah. Aber auch von diesem Lied hast du dieses Jahr nicht genug bekommen. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer.
Und da verließen sie sie. So ähnlich hat auch mein Family Business Rap angefangen.
Oh, und was ist das? Einer deiner am öftesten wiederholtesten Lieder dieses Jahr war? Was haben wir denn da nochmal?
Ja. I hope saying goodbye. Nee. Haben wir das jemals gesungen? Bestimmt.
Ich glaube
Spencer.
Nicht.
Aber wir haben viel drüber, über das Ice Nine Kills und so geredet. Aber wir singen doch noch ganz viel oft.
Ja, das mit dem Jahresrückblick klappt nicht so richtig, wenn man eigentlich keine Statistik
fühlt.
Chips are back. We are back in
we
black.
We are back in black.
Oh yeah. Da
ist es wieder. 1001 night. Arabian night. It's a light to the lifetime. Oder Space Cowboy. I just wanna fly.
Ich möchte kurz sagen, Ricarda wollte nicht My Family Business rapped benutzen, weil das zu unorganisiert und chaotisch war. Und keinen
weil
Inhalt
Raphael
hatte.
Weil Raphael gesagt hat, der beste Witz dieses Jahr war. Und da hat er gesagt, Ricarda, hilf mir mal. Und ich habe nur Uts im Hintergrund gemacht.
Und das war ziemlich lustig.
Ich habe schon 4 Lieder präsentiert. 5 an der Zahl. Also wer war jetzt besser organisiert, hä? Mäuschen, hä?
Na gut.
Ja, es gab aber noch sehr viele andere Lieder.
Aber dafür müsst ihr euch das Premium-Abo kaufen.
Genau, nur 4,99 € im Monat.
Im ersten Jahr. Danach wird der Preis dann angepasst.
Genau. Nee, liebe Leute, es ist halt die Zeit des Jahres, wo wieder veröffentlicht wird, was die meistgehörtesten Lieder sind. Und ich und Raphael left the game. Ja, letztes Jahr haben wir euch ganz stolz präsentiert, was unsere meistgehörtesten Lieder waren. Ich habe euch das ganz stolz präsentiert. Und dieses Jahr können wir es nicht, weil wir keinen Jahresrückblick haben, da wir einen Anbieter nutzen, der dies nicht zur Verfügung stellt. Wir wollen keine Namen nennen, aber enttäuschend.
Ja? Hey, ich sag gerne, dass ich Tidal benutze, weil Tidal die Künstler viel besser bezahlt als Spotify.
Ja, natürlich. Das sehe ich auch so. Aber das mit dem Jahresrückblick ist trotzdem enttäuschend.
Ja, aber hier kein Pressure, Spotify zu benutzen. Das ist nämlich alles nur eine große Werbekampagne, damit möglichst viele Leute den Namen nennen. Ne?
Zu Recht.
Ja, genau. Also es ist halt Jahresrückblickszeit. Deshalb auf jeden Fall natürlich vielen Dank an alle, die Podcasts hören und vor allem unseren Podcast hören. Und ich bin Raphael, hallo.
Ich bin Ricarda und zusammen machen wir den Podcast The Family Business.
Also ich mache Raphael.
The Family Business beschäftigt sich mit allen in und um Ulm herum und mit Supernatural.
Aber hauptsächlich mit Liedern, die ihr ganz am Anfang gehört habt.
Ja.
Und wir beschäftigen uns sehr damit, was für Intros wir eigentlich machen sollen. Es kommt zwar nicht so rüber, aber da denken wir sehr viel drüber nach und dann schneiden wir 35% aller Intros raus.
Mehr. Und trotzdem, die Intros, die lassen schon echt nach. Früher hast du dich nämlich immer darüber vorbereitet und dir immer schon Gedanken gemacht,
nee,
was mache ich für ein Intro.
Ich habe mich da nicht vorbereitet. Ich habe früher einfach nur angefangen, irgendwas zu improvisieren und du hast mitgespielt und jetzt hast du keinen Bock mehr mitzuspielen.
Das stimmt nicht.
Klar, ich bin früher halt reingekommen und habe gesagt, hallo Klasse. Und dann hast du gesagt, hallo Herr Lehrer. Und dann habe ich halt eine Scheiße gelabert. Und jetzt sagst du, jetzt komme ich rein, hallo Klasse. Und du so, nee Rafa, komm, das machen wir jetzt diesmal nicht. Lass uns mal lieber irgendwas singen auf Kölsch.
Nein, das ist nicht richtig, aber Männer drin willst du jetzt. Nee, aber früher hattest du ein bisschen mehr Witz.
Du warst halt früher lustiger, Raphael.
Ja, eben. Kann ich
das
ja nichts für.
Nur weil du diesen britischen Humor nicht verstehst, kann ich dafür ja wohl nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, okay. Also, viel unlustiger als früher. Und wir haben deutlich nachgelassen, aber hier ist The Family Business. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Über die Winchester-Brüder reden wir heute, wie auch beim letzten Mal.
Ausnahmsweise.
Speziell über die 91. Folge, in der sie auftauchen. Aber bevor wir das tun, kommen hier die...
Eric, was hast du für mich?
Dieser Mann wurde offenbar überfahren.
Klingt ganz nach schlechten Road News.
Ah! Road News. Oh yeah.
Alter, wer hat Justin angehört?
Road News. Oh yeah.
Genau. So, wichtige Notiz natürlich. Nach der Besprechung der 11. Folge dieser Staffel machen wir die übliche Mid-Season-Wochenpause. Also wir machen eine Pause zwischen der Besprechung von Folge 11 und Folge 12. Aber diesmal hoffen wir, dass wir zwischendrin kein Corona kriegen. Und tatsächlich bei einer Woche bleiben können.
Erinnert ihr euch? Oh, war das lustig.
So, zufälligerweise ist nicht geplant und es hat nichts damit zu tun, an welchem Datum es ist, aber zufälligerweise ist das dann 27.12., an dem dann keine Folge rauskommt. Das heißt, zwischen den Jahren gibt es keine The Family Business Folge, aber dafür dann im neuen Jahr geht es dann wieder weiter.
Zwischen den Jahren? Heißt das
ja,
so?
Ja, ich glaube, die Woche zwischen Weihnachten und Silvester nennt man zwischen den Jahren, oder?
Ja, okay.
Ich glaube schon.
Nicht zwischen den Feiertagen. Also, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Ich glaube, man sagt, das ist zwischen den Jahren.
Okay.
So, nächster Punkt auf der Road News Tagesordnung ist das Jahr, haben wir gerade mehrfach drüber gesprochen. Die Jahresrückblicke sind rausgekommen und die beziehen sich ja jetzt nicht mehr nur auf Musik, sondern auch auf Podcasts. Und auch wenn ich natürlich nicht euch dazu anhalten möchte, Spotify zu benutzen, ist natürlich sehr schön, wenn wir mitbekommen. So, guck mal. Diese Person hört uns ganz speziell sehr viel, deshalb vielen Dank an das Tötchen,
danke,
Lolle,
danke,
Michelle,
danke,
Denise,
danke,
und Lotti Carotti,
danke,
die mit uns den Jahresrückblick geteilt haben und uns gezeigt haben, dass wir da relativ weit oben in den Top 5 sind.
Mhm.
Und aber natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auf Spotify, aber auch auf anderen Plattformen hören. Da wissen wir eben nur eure Namen eben nicht. Aber trotzdem, vielen Dank. Und krass, der Podcast ist im letzten Jahr schon ziemlich gewachsen, das kann man sagen.
Mm, das stimmt, das
Obwohl
stimmt.
wir nachgelassen haben.
Ja, im Intro auf
Obwohl
jeden Fall.
Obwohl wir schlechter geworden sind, das ist doch toll.
Vielleicht ist das der Weg zum Ruhm.
Wir sollten
schlechter werden. Ja.
Lass uns darüber doch mal eine Stunde nachdenken.
Also ab hier jetzt nur noch schlechte Audioqualität. Nee, aber war schon lustig, auch so zu sehen, dass sich die Rückblicke teils so ein bisschen geändert haben, oder? Bei vielen war Spezial gelagert auch mit drin, oder? Ich meine schon. Bei irgendjemanden? Also da waren so Podcasts dabei,
ja,
die ich auch gerne höre. So.
Ja, ja, klar. Also Spezial gelagerte Sonderpodcast. Wir haben denen ja tatsächlich wohl viele Hörer zu verdanken. Also nochmal danke Michelle und Sebo, dass ihr uns erwähnt habt.
Ja, ja. Aber mega cool. Und irgendjemand hat auch Baywatch Berlin und so drin gehabt. Und irgendeiner hatte auch Nur Verheiratet von Hazel Brugger. Und das ist, glaube ich, ein Podcast, den würde ich auch unbedingt hören, aber den gibt es, glaube ich, nur auf Spotify. So ärgerlich aber auch.
Buh. Podcasts gehören nicht exklusiv.
Sagte derjenige, der damals mit Wissner...
Der mal auf Podimo war. Ich weiß.
Der seinen Hörern 4,99 Euro abgezwackt hat im Monat, Hörer verloren hat und gesagt hat, nee, das mache ich wieder weiß. Öffentlich.
Jetzt gibt's aber wieder alle Folgen überall.
Nee. Also. Rafa, so war es doch. Der Ruhm hat sich im Ruin getrieben.
Nicht, aber jetzt sind alle Folgen ja wieder normal online.
So normal, wie sie halt sein gewesen sind. Nächste Road News. Und zwar habe ich mir überlegt, mal so einen Rafa gefragt, wie wär's, ich den Schnitt fertig habe, dass dir zuvor exklusiv auf Discord im Server geteilt wird, damit ihr schon ein paar Tage vorher wisst, was in der neuen Folge passiert. Ist so eine kleine Überlegung. Also das zuvor, dass immer auf Insta geteilt wird, dann das Audio auf Discord zu teilen, wenn ich fertig bin mit dem Schnitt. Manchmal ist es auch erst Montag, manchmal ist es Samstag, Sonntag, so um den Dreh. Und dass ihr halt schon mal so Lust auf mehr bekommt, ne? Ist die Frage.
Dann müssen wir aber definitiv auch noch irgendwie was einsprechen wie und bald bei The Family Business.
Ach.
Dann musst du das davor schneiden.
Warum? Wir können doch einfach hier zuvor. Also man muss mir jetzt auch nicht...
Nee, aber das zuvor Raphael, muss man ja auch rausschneiden.
Nee, muss man nicht. Weißt du, da gebe ich einen kleinen Finger,
weil es ist
und
ja
mir
gelogen.
Wird die ganze Hand abgerissen.
Ja, aber wenn du den kleinen Finger gibst, dann sollte der wenigstens sauber sein.
Der ist sauber. Ich habe die gerade mit Handcreme eingecremt. Ist ein sehr guter kleiner Finger. Top-Qualität.
Ja, der, der trägt halt ein Kostüm von einem dicken Zeh.
Ist nicht richtig.
Das ist ja gelogen. Also wenn wir das machen, dann müssen wir es auch richtig machen.
Rafa, Finger oder C? Spielen das nicht immer JD und Turk? Ja, ne? Finger oder C?
Ich weiß nicht.
Ja, doch, doch. Gut, also mein Vorschlag wäre, das mit zuvor hochzuladen. Eine andere Option gibt's nicht.
Mein Vorschlag wäre, das ohne zuvor hochzuladen.
Aber dann muss ich das, weißt du, wir, ja, voll oft rendern und so. Das ist voll die
das,
aber nee, das, das nimmt voll Speicherplatz Arme. Weg.
Nein.
Doch.
Tut es nicht. Du kannst,
gut, ich überlege mir was Tolles, okay?
Du musst einfach nur das zuvor rausschneiden.
Ganz, weißt du was, jetzt hast du mich drauf, jetzt hast du mich angefangen zu provozieren, jetzt leb mit den Konsequenzen, das wird das kitschigste und beschissenste Intro haben, wie alles hier.
Alles klar, da freue ich mich drauf. Solange es ein eigenes Intro hat, ist gut. Oder wenigstens
wenn,
nicht das
zuvor Intro. Wenn die das gehört haben,
dann werden
dann
die den Podcast deabonnieren.
Dann werden die sagen, wisst ihr was, hier, Discord, adieu.
Wenn das die Boni sind, dann nein, danke.
Danke, aber nein, danke.
Okay,
so.
Cool.
Gut, jetzt gehen wir hier mit super Laune in die Folge.
Ha, ja, Mann, wir, krummel, wir besprechen Supernatural, Staffel 5, Folge 9. Ich bin so wütend. Die echten Geisterjäger heißt die Folge.
The Real Ghostbusters zu Englisch.
Wie schon gesagt, es ist die 91. Episode von insgesamt 327 Folgen der Serie.
Und das ist ein Meilenstein.
Bam, bam, bam. Yeah. Und außerdem sind das 27,8% aller Folgen.
Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun.
Stark. Der Name der Folge, der englische Name auf jeden Fall, The Real Ghostbusters, ist auch der Name eines Ghostbuster-Cartoons, der von 1986 bis 1991 produziert wurde. Und das ist der Cartoon, der im Intro mit Ich habe keine Angst vor Gespenstern endet. Also kannte ich sogar. Und weil es in dieser Folge um eine Supernatural Convention geht, die erste Supernatural Convention war die Winchester Con im Oktober 2006 in Nashville mit damals 200 Teilnehmern.
Ha. Und wann gibt's die erste The Family Business Con?
Ja, die war gestern, ist keiner gekommen.
Da kommen alle verkleidet als du. Ey, ich war nicht mal eingeladen.
Ja, irgendwie ging das Marketing dann wohl in die Hose. Aber das würde erklären, warum keiner gekommen ist.
Ja, also wir würden alle als Raphael und ich verkleidet sein.
Aber niemand
also
weiß,
nur als
wie wir
Stimme.
Aussehen.
Das Ding nur stimmt.
Stimmen. Oh Gott.
Ach, ich glaube schon, dass die Leute insgeheim alle wissen, wie wir aussehen.
Ich glaube nicht. Woher?
Na, also so eine Augenweide wie mich vergisst man ja nicht.
Auf jeden Fall sehr groß und sehr gut aussehend. Und
hey.
Mit butterweichen Stimmen. Okay, sehr klein und sehr hässlich. Was? Entschuldigung, Ricky.
Nein, aber das eine... nee.
Was? Was habe ich gesagt?
Schon gut.
Okay.
Worum geht's in der Folge?
Finden wir es doch raus in der Zusammenfassung. Willkommen zur ersten Supernatural Convention, wo sich Fans der nischigen Kultbuchserie von Carver Adlin zum Lappen verabredet haben. Durch eine alte, Sam-besessene Bekannte landen auch die Winchester-Brüder auf der Versammlung und finden sich so zwischen Dutzenden Sams und Deans wieder. Als sich zwischen die falschen Geisterjäger plötzlich echte Geister mischen, wird die Sache bitterer Ernst.
Wow.
Und diese Folge. So, ja. Ich bin mal wieder der Party-Pooper und sage, dass ich die Folge nicht so toll finde, wie sie sein könnte. Also, ich sehe es so, wenn ich etwas gnädiger drauf wäre oder drauf gewesen wäre, könnte man die Folge wahrscheinlich ähnlich loben, wie wir das damals mit Grabräube getan haben. Das ist ein sehr vertrautes Konzept, aber in einem neuen Kontext, um uns zu zeigen, wie sich Sam und Dean weiterentwickelt haben. So, aber irgendwie war ich, als ich den ersten Druck geschrieben habe, nicht so richtig in der Stimmung, so gnädig zu sein.
Ach.
Weil ich finde die Folge zu weiten Teilen leider komplett uninteressant. Also, Becky ist immer ein Highlight für mich, das ist klar. Aber der Rest ist so, ja, also positiverweise könnte man sagen vertraut, schlechterweise könnte man sagen Klischee. Weil dieses Prinzip aus dem Spiel wird bitterer Ernst ist total klar. Dann, dass der augenscheinlich erdachte Spuk real ist, ist voll klar. Und dann ist es ja sogar der gleiche Twist wie in das Gemälde. Das ist alles so Standard irgendwie.
Ja, ja. Aber das ist genau ja die Absicht, Raphael. Das hast du vielleicht missverstanden.
Ja, vielleicht ist das so. Das ist ja eine Convention. Vielleicht hab ich die Folge.
Und klar ist das alles Klischee.
Ja, aber das ist dann wieder, ja, die Folge ist halt absichtlich schlecht. Kann die dann wirklich schlecht sein? Also die Folge ist halt nicht schlecht. Also das kommt halt falsch rüber. So, die Folge ist an sich gut gemacht und alles und so und sympathisch und lustig. Aber sie ist halt irgendwie auch, ja, ein bisschen uninteressant. Keine Ahnung. Und dann, aber unabhängig davon, ich finde tatsächlich, dass die LARPer als Spiegel für Sam und Dean so ein bisschen hinter den Möglichkeiten bleiben. Also damit meine ich konkret das letzte Abschiedsgespräch, da reden wir dann drüber. Aber da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ach.
Gut. Aber trotzdem, eigentlich ist die Folge gut, ja. Leute, komm. Lasst euch von mir nicht hier die Suppe versalzen.
Ja, ist so. Pack das Salz weg, Raffaele. Mann, ey.
Aber die Geister recken.
Ja, doch, aber ich finde die Folge echt gut so. Also ich finde schon, dass sie so den, also sie hat nicht diesen Charakter, dieses, yo, ich bin eine richtig krass lustige Folge, so wie letzte. Obwohl die auch nicht richtig lustig war, muss man ja sagen, ne? Die findet halt wirklich so in Absprung auch in die Ernsthaftigkeit. Und genau, dass dieses ganze Klischee-Gedusel da, ja, dass es halt vorhanden ist, ist, finde ich, normal, weil es die Convention halt einbezieht und da alles Klischee ist. Und apropos LARPer hier, da musst immer dran denken, dass die erst auf den Stand von bis Ende Staffel 3 sind. Die haben Staffel 4 und 5 noch gar nicht gesprochen. Die haben The Family Business noch nicht so weit gehört wie du, Raphael, als Top-Fan natürlich. Jetzt dein Einsatz.
Ja.
Family Business! Ne? Und dafür ist die gut. Und also ganz ehrlich, mich hätte es viel mehr gestört, wenn jetzt wir, wie dein Beispiel hier, das Abschlussgespräch, wenn das so richtig in die Tiefe gegangen wäre, hätte mich das mega gestört. So. Aber so wie der, das, ich meine, sprechen wir später drüber, ne? Aber der macht einfach nur so einen Spruch, den denkt drüber nach und man denkt sich so, ach, schön. Ne? Also das ich mag's. Und sie ist einfach gut gemacht. Es gibt so Regietechnik, auch von Writing her, nicht so viel auszusetzen.
Ja.
Ne? Es gibt das Übliche und das wöchentliche, oh, wie ist das passiert? Aber mein Gott, da ohne offene Fragen wäre es nicht supernatural.
So.
Ich find's gut.
Sehr schön. Wo ihr jetzt wisst, wie wir die Folge finden, kommen wir doch zu den. Was ist denn los, Ricky?
Ich fühle mich schon wieder so, als wüsste ich nichts über die neue Folge.
Da gibt es doch was von The Family Business.
Eckdaten!
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Raphael oder Ricarda. Eckdaten! Oh yeah! Die Folge erschien in den USA am 12. November 2009.
Fast Halloween.
Und fast Halloween. Schon wieder dann. Und die Quersumme des Datums, ja, 12.11.2009, also 1.2.1.1.2009, ist natürlich
16.
Wow, denn ab so vielen Jahren ist die Folge freigegeben.
Genau, genau. Raffa?
Nee, du beschwerst dich immer.
Sehr gut, der Raffa hat sich das Tattoo nochmal vorgelesen. Die Autoren der Folge sind zum einen, Raphael hat es gesagt, Eric Kripke.
Ich weiß nicht, was das war. Mein Klatschen, egal. Ja, dieser Eric Kripke hier, der hat schon 15 Mal insgesamt an Folgen mitgearbeitet. Von insgesamt nur 17.
Oh no.
Wir nähern uns mit ganz, ganz großen Schritten dem Ende der Kripke-Ära, Leute. Ja, in dieser Folge war er aber ganz explizit nur für das Teleplay zuständig, also quasi die Umsetzung der Story, eine Fernsehserie quasi. Zuvor hat er die Folge Mein Name ist Lucifer gemacht, die erste Folge dieser Staffel, die wir nur so okay fanden. Und danach macht er die letzte Folge dieser Staffel, Schwanenlied, bei der Ricarda jetzt schon Tränen in den Augen hat.
Hey, ach Quatsch. Ja, sein typisches Ding, ne? Erste Folge, letzte Folge, zwei Folgen direkt immer hintereinander. Man kennt ihn dafür und liebt ihn. Außer halt jetzt dieser Folge. Gut. Also lieben trotzdem, aber es ist halt nicht zwei hintereinander. Ach komm, egal. Ja, der nächste Autor bzw. nächste Autorin der Folge ist Nancy Wiener.
Das ist das zweite Mal von dreimal, dass er in einer Folge mitarbeitet. Und sie war hier ganz explizit für die Story zuständig. Also sie hatte die Idee und Eric Kripke hat sie zu Papier gebracht, mehr oder weniger. Sie hat zuletzt an der Folge 18 der letzten Staffel mitgewirkt, das Monster am Ende des Buches. Wir erinnern uns, die Folge, in der die Supernatural-Bücher überhaupt etabliert wurden.
Die auch wichtig wird diese Woche.
Auf jeden Fall. Und als nächstes arbeitet sie an der 13. Folge dieser Staffel mit, Die Engel wachen über dich. Weil das natürlich das, was ja Mary Dean immer gesagt hat.
Genau.
Das wissen wir alle.
Nee, hat der Raffa auch nie vergessen. Regie diese Woche führt ein gewisser James L. Conway.
Und dieser gute Mann hat bereits Regie geführt in zwei Folgen vorher. Das ist also seine dritte. Und es ist aber auch seine vorletzte. Er macht nämlich nur 4 Episoden und das heißt, er bekommt kein Liedchen. Tja.
Vielleicht rutscht mir mal eins raus noch.
Go to hell for heaven's sake.
So cry me a fucking river, James.
Ja, der hat schon mal eine Folge gemacht in dieser Staffel, nämlich die 5. Die falschen Götter, die Paris Hilton-Folge. Und er wird auch noch eine weitere Folge machen, und zwar in 2 Folgen schon. Folge 11, Sam durchgeknallt.
What? Verrückt.
Ja, krass, da haben wir das jetzt hinter uns. Wissen jetzt, wer die Folge gemacht hat, wer dieses Ding hier verbrochen hat. Und das heißt, dass wir jetzt unseren guten Freund reinbitten. Komm doch bitte rein.
Kommen Sie bitte.
Bei wem kommt das Übergangsgeräusch eigentlich rein? Kommt es bei mir rein, bei dir rein oder in den Discord-Chat?
Überall in unseren Köpfen.
Da drin ist das.
Bei euch allen da draußen auch. Das ist
ja
gar nicht.
Das ist nämlich.
Das ist kein Audio-Nippel, das ist wirklich einfach nur im Kopf.
Genau. Kleiner Fun-Fact. Lasst mal jemanden diese Folge hören, der nicht weiß, dass ein Übergangsgeräusch kommt, der hört einfach nur Stille.
Mhm.
Kleiner anderer Tipp: Euer Handy ist seit 2 Stunden leer.
Was? Raffa und sein Humor. Es wird immer schlimmer.
Sie hören uns ja über die Kopfhörer übers Handy.
Weiß ja nicht, ob die Kopfhörer hier ne, drin haben.
Der Gag ist, dass das Handy leer
gut,
ist.
Gut, Raffa, der Witz ist aber nicht angekommen.
Okay.
Die Deutsche Bahn.
Was dafür ankommt, siehst du, das nicht angekommen. Was dafür ankommt, ist der Rückblick dieser Folge. Oh Mann, die erste Staffel. Hä? Der Rückblick beginnt mit einem Ausschnitt aus Asylum. Sam wurde gerade vom werten Doktor besucht und hat Dean daraufhin eine Ladung Steinsalz verpasst. Jetzt hält er ihm einen Vortrag über die absurde Loyalität zu ihrem Vater. Ach ja, oh Mann, die zweite Staffel, hä? Jetzt zeigt uns der Rückblick den Anfang von Gejagt, als Dean Sam die letzten Worte ihres Vaters mitteilt. Und dann sind wir auch schon wieder in der Gegenwart. Die Suche nach dem Colt als Waffe gegen Lucifer, Prophet Chuck und Sams Superfan Becky. Dann kann es jetzt losgehen.
Oui.
Und damit kommen wir zu Sequenz Nummer 1. Hashtag SPN Family.
Oh yeah.
Du machst die dramatische Musik, nehme ich an.
Ja?
Okay.
Nicht dramatisch genug?
Nee, ich dachte, das ist vielleicht einer deiner Aussätze.
Ah, gut.
Okay, so.
Ja, mach du die dramatische Musik.
Jetzt machst du ja auch die Musik.
Raffi, wir können doch immer zusammen. Wir sind doch eine Band.
Aber einer muss doch vorlesen.
Ja, kann man ja danach machen. Okay, ich lese vor. Lass mich doch in Ruhe. Der Impala fährt erschreckend unspektakulär über die Straße und parkt schließlich auf einem Parkplatz des Pineview Hotels.
Genau, ich finde diese Sequenz irgendwie sehr lustig, wie dramatisch die Musik ist und wie halt Sam und Dean so unterwegs sind. Also sie wirken zwar so ein bisschen aufgeregt, aber gerade wenn das Auto ganz am Anfang angefahren kommt und sich das so ganz langsam der Kamera nähert, so während die Musik dim, dim, Das Auto. Das finde ich sehr lustig.
Nee, also ich finde schon, dass es dramatisch ist. Ich meine, man hätte ihm einen Cape anziehen können im Auto und dann wäre es dramatischer noch geworden, aber ich finde es schon okay.
Ja, es ist okay. Weil also man sieht auch, wie das Auto ja um die Kurve schlittert. Aber einfach nur diese erste Einstellung, wie die Kamera so recht ruhig auf dem Auto ruht, während es fährt, fand ich ein bisschen lustig. Und dann hätte ich aber auch mega lustig gefunden, die Musik ist, Sam macht sich erstmal Frühstücksmüsli und so.
Ja.
Und im Hintergrund die Musik.
Heldenmusik. Er ist nicht der Held, nachdem wir gefragt haben, aber den wir brauchten. Sam Winchester. Die Brüder steigen aus ihrem Wagen und eilen zum Eingang, als Dean wie angewurzelt stehen bleibt. Das muss hier der Himmel sein. Hier gibt es nicht nur ein Baby, sondern gleich vier. Sam hat gerade leider kein Auge für die Autos in der Einfahrt. Er hat einen Notruf zu beantworten und der kam scheinbar von Chuck. Der Prophet / der Autor der Supernatural-Bücher geht gerade nervös vor dem Eingang des Hotels auf und ab und guckt ganz schön verdutzt, als er Sam und Dean bemerkt.
Was macht ihr denn hier?
Die Brüder behaupten steif und fest, dass Chuck ihnen einen Notruf-SMS mit dieser Adresse geschickt hat, aber der schwört aber, dass er sich nicht daran erinnern kann, so eine Nachricht je geschickt zu haben.
Ja, ich finde es sehr lustig, dass Chuck hier im Englischen just sort of hanging sagt, als Sam und Dean fragt, so, hey, was machst du denn hier? Und er so, ach ja, ich hänge hier nur so ab, so irgendwie, keine
Zufällig.
Ahnung.
Zufällig, bin hier gerade auch noch vorbeigekommen.
Ja, genau. Also das ist irgendwie das, was ich so lustig finde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was er im Deutschen sagt. Aber im Deutschen sagt er, ich vertrete mir nur mal die Beine,
ja.
Weil er quasi begründet, warum er nicht drin im Gebäude ist. Aber im Englischen begründet er halt eigentlich, warum er hier so vor diesem Hotel ist. So, ach ja, Zufall. Das finde ich sehr lustig.
Sehr lustig.
Gerade weil es die gegenteilige Antwort ist quasi von Bobbys Gänseblümchen pflücken. Weil es so einfach so, aus gar keinem Grund. Ich bin nur so hier. Ich finde das sehr lustig.
Ist auch eine schöne Gegend hier, ja. Chuck ist verwirrt. Die Brüder sind wütend und als der Autor gerade durchschaut, was hier eigentlich vor sich geht, platzt die Erklärung für die Situation durch die Eingangstür des Hotels.
Sam, du bist hier!
Es ist Sam Licker 81.
Yeah!
Im Englischen sagt Becky, Sam, you made it, was irgendwie viel lustiger ist, weil dieses you made it ist so, ach, du hast es geschafft, obwohl die ja mit einer Notfall-SMS hingekommen sind, so.
Ja.
So, ach, du bist ja wirklich zufällig hier, deswegen, das ist auch im Englischen stimmt, viel lustiger. Recht. You made it.
Ja, aber also ich muss auch direkt mal sagen, Becky ist absolutes Highlight für mich, ich bin alles, was Becky tut, unglaublich witzig.
Ja,
die beiden begrüßen sich und Sam so, Becky, richtig? Und Becky, oh, du kannst dich an mich erinnern. Gib zu, du hast an mich denken müssen. Ist schon okay, ich denke auch ununterbrochen an dich. Ach Mann, Becky ist so lustig.
Die ist so lustig, ja. Becky hat scheinbar Chucks Handy geborgt und die Jungs damit herbestellt, denn das hier müssen sie unbedingt sehen. Chuck will am liebsten im Boden versinken, Sam und Dean kapieren gar nichts und Becky ist begeistert, dass die beiden gleichzeitig reden. Ein Mann mit einem grauen Goatee in einem gelben Hemd ruft Chuck rein. It's Showtime! Aber zuerst muss Chuck noch eine vorauseilende Entschuldigung loswerden. Für alles, was jetzt folgt.
Ja, ich finde es hier sehr interessant, dass dieser Host der Convention, von der, was wir ja gleich erfahren, ihn Chuck nennt und nicht Carver.
Ja.
Und ich dachte, das sei eine geheime Info, dass der so heißt.
Ja das stimmt.
Ja, ist mir doch aufgefallen.
Mit Gesichtern, als hätte Chuck Bahnhof gesagt, folgen die Brüder ihren Chronisten ins Hotel und trauen ihren Augen nicht. Drinnen läuft ihnen erst ein zweiter Dean, dann die Vogelscheuche, Bloody Mary, der Killer-Clown, Fanartikel und sogar Bobby und Ash über den Weg.
Wie redest du denn an? Becky, was ist das hier? Es ist der Wahnsinn, eine Supernatural-Convention, die erste überhaupt.
Mega lustig.
Und Leute, die Vogelscheuche ist ja wohl mal der sympathischste Dude, den es gibt.
Ja.
Der ist so cool.
Ja.
Kommt er so, oh, da sind die Winchesters, jetzt muss ich aber aufpassen. Und Sam und die gucken ihn irritiert an und er so, hey, viel Spaß ihr zwei. Und das ist so
das ist,
nett.
Ja, genau, vor allem dieses, oh, da sind Sam und die, jetzt habe ich ein Problem. Das ist so lustig.
Ja, und dann klopft er ihn auf die Schulter, hey, ihr zwei, habt viel Spaß hier.
Ja.
Das irre. Also mit dem würde ich auch gerne mal lapen.
Ich auch.
So, andere Beobachtungen. Da sind ja auch zwei Killer-Clowns, aber leider sind die gar nicht Teil des Buchkanons.
Mhm.
Ha? Weil in Das Monster am Ende des Buches haben wir eine Liste mit den 24 Büchern der Reihe bekommen und alle lieben Clowns war da leider nicht mit drauf.
Shit.
Also hier großer Fehler, richtig großes Problem.
Ja. Eins der größten Probleme, die wir je im Supernatural-Universe hatten. Zwei Clowns.
Es ist so. Es ist einfach so. Ja, ich sag's dann direkt hier. Dieser Dean, den wir da am Anfang sehen, der noch ein paar Mal vorkommen wird, wird gespielt von Devin Rattray. Oder Rattray? Rattray? Rattray. Devin Rattray ist bestimmt der Name. So, und der spielt Tinfoil Kevin in the Tick für 16 Episoden. Aber, und jetzt haltet euch fest, das ist auch Buzz aus Kevin allein zu Hause und Kevin allein
krass.
In New York. Der große, blöde Bruder, ne? Und ja, also das Ding ist, der Schauspieler hat wohl gerade ein paar üble Beschuldigungen am Hals, aber es gibt noch kein Urteil.
Was hat der gemacht?
Ach, alles, so die ganzen, die ganzen Hashtag-MeToo-Entschuldigungen natürlich und so.
Ah, krass.
Er scheint nicht der
kein sauberer
moralisch
Mann.
Beste Mensch zu sein. Ja.
Oh Mann.
Aber er weiß, keine Ahnung.
Ach komm schon,
also
Devin.
Gesprochen wird er von Gerrit Schmidt-Voss, den hatten wir schon ein paar Mal, der hat ein paar One-Offs gesprochen, zum Beispiel Spruce und Webber.
Mhm.
Und er spricht aber auch Schauspieler wie Jeremy Renner und Leonardo DiCaprio.
Nice. Ich bin der König der Welt.
Und wie jede gute Convention gibt's auch hier die
Title Card!
Yay.
Nice.
Und nach der Title Card kommt natürlich Sequenz Nummer 2. The Family Business in a Nutshell. Und damit kann die Convention beginnen. Erstmal die Tagesplanung. Es gibt Workshops zum verängstigten kleinen jungen Dean und seinem geheimen Leben, sowie den homoerotischen Untertönen in der Serie. Am Ende des Tages ist dann natürlich die große Jagd um 7. Also auf keinen Fall verpassen. Und ja, ich finde es hier sehr auffällig, wie männlich die Fangemeinde ist. Es sind extrem viele Männer in der Fangemeinde. Und ich frage mich, warum das so als Entscheidung getroffen wurde. Weil es ist wirklich so, dass es nicht, also es sind wirklich überproportional viele Männer in dieser Fangemeinde. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht einfach, um mit den Erwartungen zu spielen, dass man eher glauben würde, eine Serie mit zwei heißen Dudes wird wahrscheinlich eher von Frauen gelesen. Aber
die ganzen Frauen sind zur Dr. Sexy Convention gefahren.
Oh, das kann sein. Das kann natürlich
aber wir
sein.
Sehen später schon ein paar Frauen, so im FBI-Outfit und so.
Ja, also ist schon. Also das stimmt schon. Aber ich finde es wirklich sehr auffällig, wenn die über die Menge filmen. Das sind schon, also ich würde schon sagen, deutlich über 60% Männer.
Ja. Aber so ist es halt auch in Supernatural, ne?
Ja, vielleicht ist es einfach nur der Supernatural-Trend, dass die halt einfach keine Frauen engagieren wollen.
Ja. Die gehören ja auch nicht bezahlt, hör mal.
So, ist so. Die können sich glücklich schätzen, wenn die mit Jensen und Jared reden dürfen.
Ja.
So. Okay. Unabhängig davon, dieser Convention-Leiter, der da redet, das ist Jonathan Bruce, also der Schauspieler ist so. Und der ist schon mal aufgetaucht in Supernatural und zwar als ein toter Mensch. Das ist nämlich das Treppensturzopfer aus Spielsachen.
Ach, hör mal.
Der so brutal zugerichtet am Boden der Treppe liegt.
Ach, krass.
Ja. Allerdings, oder? Habe ich direkt wiedererkannt. Weil er mir so den Kopf verdreht hat, keine Ahnung. Aber zuerst kommen wir zum Highlight der Con. Der Autor höchstpersönlich. Carver
Hedlund!
Woo! Nervöses Hüsteln, Mikrofonrückkopplung. Okay. Okay, das ist nicht annähernd so schwierig, wie ich dachte. Darauf erstmal ein großer Schluck Wasser. Ja, hier im Deutschen, also weil die deutsche Synchro ist mittlerweile einfach nur bei mir berühmt dafür, dass die halt einfach mal Textzeilen einfügt, wo keine sind. Und deshalb fügt die deutsche Synchro auch hier ein freundliches, unterstützendes Lachen dazu, als die Mikrofonrückklopfung kommt. Und im Englischen einfach ist es nur unangenehme Stille.
Ja, weil die Engländer keinen Humor haben. Weißt du, bei dem muss alles hier
die sind halt
strikt laufen.
Ja, muss das alles passen. Ja, stimmt. So, ja, also nach dem großen Schluck Wasser erstmal noch mehr Wasser und dann noch mehr Wasser. Beste Con ever. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen und natürlich hat absolut jeder der rund 70 Teilnehmer eine. Die Ehre der ersten Frage wird einem großen Fan zuteil. Der interessiert sich natürlich brennend für den Ursprung der Serie. Woher kommt die Idee für Sam, Dean und diese fantastische Parallelwelt? Tja, das ist natürlich sehr unangenehm. Immerhin steht die Inspiration ganz hinten im Raum und guckt ganz schön furchteinflößend. Oh, es ist mir einfach so eingefallen. Perfekte Antwort, Chuck. Nächste Frage. Diesmal darf der Hakenmann ran und er scheint einer dieser Hassfans zu sein, die cleverer sind als die Macher und alle anderen Fans. Außerdem hat er lange Haare und einen deutschen Akzent, wenn er Englisch spricht. Raphael? Ja, genau. So, dieser deutsche Akzent, im Englischen hat er den auf jeden Fall. Den finde ich extrem merkwürdig. Ich habe das Gefühl, das ist eine Anspielung, die ich nicht verstehe. Aber der redet so übertrieben deutschelnd quasi im Englischen, dass ich es sehr irritierend finde.
Ja, es ist definitiv ein deutscher Akzent. Ich hatte dann überlegt, als ich noch nicht sicher war, ob es ein deutscher Akzent ist, aber es ist ja definitiv einer, wir erfahren es ja auch später, dass weißt du, in der Folge von Vogelscheuche waren die Leutchen da in diesem Dorf ja so aus Skandinavien so, weißt du, die hießen da auch Jorgensen oder irgendwie so und das deswegen dachte ich, nee.
Ja, also vor allem, weil halt er der Hakenmann ist und nicht die Vogelscheuche.
Ja. Das ist der große Punkt.
Insofern passt es ja, dass er kein skandinavisches
Akzent hat. Ja, sehr gut.
Sehr gut auf Details geachtet.
Oh Mann. Ja, und im Deutschen sagt Chuck auch Hookman und nicht Hakenmann.
Ja, stimmt.
Was war denn jetzt mit mir los?
Weiß auch nicht. Aber es ist schön, dass du uns das erklärt hast.
Ja. Also nur, falls ihr es vergessen habt, in Vogelscheuche gab es die Jorgensens.
Genau. So, ja, also es ist nicht ganz Raphael, aber er stellt immerhin auch die wichtigen Fragen. Wieso verlieren Sam und Dean eigentlich in wichtigen Situationen immer ihre Waffen? Und wieso nutzen sie keine Gummiseile, um sie schnell wieder zurückzubekommen? Ach so, und wieso haben die beiden nicht sofort kapiert, dass Ruby böse war? Es war doch so offensichtlich. Moment mal, Ricky, bist du es?
Ja. Nee, aber er hat einen guten Punkt mit den Gummiseilen.
Ja, fast. Es könnte halt echt doof werden, wenn die halt ihr Messer verlieren und es zurückziehen wollen und es dann nicht fangen. Das wäre halt dann auch übel.
Das ist Ende Staffel 15 passiert. Hups, jetzt habe ich es gesagt. Nein.
Nein, jetzt der Spoiler.
Nee, ist nicht wirklich passiert.
Oh, das ist auch ein Spoiler.
Oder
jetzt.
Doch.
Jetzt weiß ich da. Oh, okay, jetzt bin ich wieder voll drin. So, da kommt es fast zum ersten Blutvergießen, denn Becky kann Kritik an der Buchreihe und vor allem an Sam überhaupt nicht ab. Chuck schafft es, die Situation gerade noch zu beruhigen und geht dann direkt mal weiter zur nächsten Frage.
Aber hier merkt man schon, dass Becky richtig tief drin ist, weil den Hakenmann beim echten Namen nennt. Also der nennt ihn so Fritz. Wenn du die Bücher nicht magst, dann lies sie nicht. Also sie nennt ihn so auch Fritz und nicht
ja.
Du oder so.
Das stimmt. Im Deutschen klingt es so, als sei es ihr Name. Im Englischen ist das nur eine Beleidigung, weil er so einen typisch deutschen Akzent hat, dass sie ihm einen typisch deutschen Namen gibt.
Aber der heißt wirklich
also
Fritz.
Also so Fritz. Nee, er heißt in Anführungszeichen Fritz, weil Becky ihn halt so nennt. Als halt mehr oder weniger rassistische Beleidigung, weil alle Deutschen Fritz heißen.
Im X-Ray heißt er auch Fritz.
Ich bin mir sehr sicher, dass er das zumindest im Englischen Becky das nicht als ich weiß, wie du heißt,
ach
meint,
so.
Sondern als du doofer Deutscher.
Becky, nimm das zurück!
Ja. Das ist wirklich so. Chuck geht weiter zur nächsten Frage und diese Frage ist ein richtiger Kracher. Wie geht es nach dem Ende von Staffel 3 eigentlich weiter? Dean geht in die Hölle. Und dann? Die Antwort darauf ist ein noch größerer Kracher, denn all das werden die Fans schon bald nachlesen können.
Wow.
Vorsichtige Blicke auf Sam und Dean am Ende des Raumes. Denn die Buchreihe geht weiter.
Yeah.
Die Fans können es kaum glauben. Die Winchesters auch nicht, aber aus anderen Gründen.
Nice.
Ja, hier wieder. Chuck nennt einen schwedischen Investor als Grund für die Wiederaufnahme der Serie. Und auch hier habe ich das Gefühl, dass das eine Anspielung ist an irgendetwas, das ich nicht verstehe, aber ich weiß halt nicht an was. Und ich konnte auch nichts rausfinden, was mit schwedischen Investoren zu tun hat. Keine Ahnung.
Ja, als ich noch der Annahme war, dass Fritz, der Hakenmann, ja Vogelscheuche war, hatte ich gedacht, vielleicht ist Fritz ja der Investor. Aber gut.
Ach so.
Wegen Skandinavien und so.
Aber kann ja immer noch sein.
Wer weiß.
Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Sequenz Nummer 3. Labrador setzt Rollenspiel ein. Es ist nicht sehr interessant. Wegen Kappador
ja,
und
weiß,
Labrador.
Ja. Ja, Labrador.
Ja, es klingt fast wie Labrador, aber es war halt wie Kappador. Mm. Labrador. Labrador. Egal. Mach weiter. Los, Vicky,
okay. Etwas später, die Fragestunde scheint schon vorbei zu sein, versucht Chuck mit einem Cocktail Becky auf ein Date einzuladen. Aber die hat leider nur Augen für Sam, der gerade mit seinem Bruder anmarschiert kommt.
Ja, ich finde es ein bisschen irre, dass Chuck einfach so in Ruhe gelassen wird. Der hat einfach seine Ruhe.
Ja.
Die Fans stehen wirklich nur ein paar Meter von ihm weg. Und Chuck wirklich einfach nur so, ne? Ich genieße einfach mal meinen Drink. Also sehr, sehr nett von den Fans natürlich, dass sie ihm seine Ruhe geben. Aber auf so eine Hardcore-Convention hätte ich jetzt gedacht, dass alle mit ihm reden wollen.
Ja gut, aber die sind ja am Lapen und in der Rolle von Sam und Dean würden die keine Fangirls sein.
Ja, stimmt.
Weißt du?
Stimmt.
Und die beiden geigen Chuck erstmal gehörig die Meinung. Sie haben schon genug um die Ohren, da braucht es nicht noch eine weitere Supernatural-Bücherreihe. Es ist ihr Leben. Chuck hat gar kein Recht, ihre Geschichte einfach zu veröffentlichen.
Unser Leben ist kein Supermarkt, hast du verstanden? Ja, und Sam tut mir schon ein bisschen leid. Er ist einfach konstant irritiert von Becky. Das
ja.
ist so lustig. Weil die, genau, das Ding ist, Sam weiß halt nicht, was er sagen soll. So, was ist mit der los? Aber für Becky ist das halt, sie versteht das als eine schüchterne Zuneigung so. Und Sam tut mir wirklich was leid, weil Becky guckt, schmachtet ihn so an, er guckt so, und Becky sieht nur, oh, er hat mich angelächelt.
Und er weiß gar nicht, wie er sich verhalten soll.
Ja.
Und mit dem
und Sam
falschen
so,
Verhalten macht sie erst irgendwie dann doch irgendwie richtig, denkt sie. Und ach, der Arme, ja.
Ja,
oh.
Ja ist einfach, ach. Sam, der arme Kleine.
Der Hübsche. Chucks gestammelte Rechtfertigung über seinen Lebensunterhalt und den Erzengel gehen in der Flut an Beschuldigung unter, also erbittet sich Chuck kurz etwas Zeit alleine mit den Stars seiner Bücher. Das kommt Becky eigentlich auch ganz gelegen. Ihr scheint die Situation mehr als unangenehm zu sein. Im Hinterzimmer führt Chuck seine Rechtfertigung dann nochmal aus. Er braucht diese Bücher.
Ich bin nicht so ein Held, der durch die Gegend fährt und Monster bekämpft. Ich muss von irgendwas leben, solange diese Welt noch existiert, klar? Die Supernatural-Bücher sind meine Existenz. Was soll ich denn sonst tun?
Ja, und ja, er hat irgendwie auch recht, ne? Der sagt ja, der steht sich auch so ein, yo, ich bin halt, bin kein guter Autor. Ich lebe nur von dieser Geschichte. Und nicht, weil ich gut schreiben kann, ja, weil sonst kann ich nichts.
Ja, also er hat vielleicht irgendwie einen Punkt, aber auf der anderen Seite, es gibt auch viele andere Leute, die keine Autoren sind und trotzdem Lebensunterhalt verdienen können. Also...
Na gut.
Na, man macht sich schon ein bisschen sehr leicht. Also ich verstehe so, dass natürlich leidet er auch irgendwie darunter zu wissen, dass er prophetische Visionen hat und so. Aber trotzdem, die Rechtfertigung ist nur so halb durchdacht, finde ich.
Für eine Jobberatung bleibt aber leider keine Zeit, denn plötzlich ertönt von oben ein markanter Schrei. Ah! Chuck versucht die Brüder noch aufzuhalten, aber die sind schon in Heldenmission unterwegs.
Die führt die beiden zu einer verängstigten Hausangestellten, die einen Geist gesehen haben will. Natürlich ist dann ein Fake Sam zur Stelle, der mit tiefer Stimme anmerkt: Ma'am, können Sie uns sagen, wie er aussah? Dean will die Amateure gerade zurück an den Kindertisch schicken, als das Zimmermädchen die Stimme hebt und allen hinzueilenden Gästen von ihrer schaurigen Erlebnis erzählt. Sam und Dean haben kapiert, dass das hier zur großen Jagd gehört und machen sich genervt davon. Die anderen Sam und Deans bleiben allerdings vor Ort und lauschen der gruseligen Geschichte über Letitia Gore. Ich ist wieder Becky Highlight einfach. Als Sam und Dean gehen, schiebt sich nämlich Becky mit so richtig vor Begeisterung richtig weit aufgerissenen Augen in die Menge, was so lustig aussieht. Das passiert einfach so im Hintergrund, aber wirklich, sie kommt so zur Seite rein und riecht. Oh, wow.
Die fühlt's.
Ja, so, genau. Und dann die andere Beobachtung. Wenn das hier jetzt das Lab ist, ja, das heißt, dass jetzt 7 Uhr ist. Und das heißt, dass zwischen Chucks Fragerunde und dem Lab 2 Workshops stattgefunden haben. Haben Sam und Dean daran teilgenommen?
Wahrscheinlich.
So, oder warum haben die erst so spät mit Chuck geredet über die Bücher? Also sie haben uns halt letztlich einfach mehrere Stunden Unterhaltung vorenthalten.
Ja, obwohl es so lustig, also bestimmt war Dean schon im Workshop mit dem geheimnisvollen Leben über Dean.
Ich glaube auch, ja.
Und führt so Debatten mit den anderen Deans so, was die emotionale Verwundbarkeit uns angeht.
Ich finde, Dean ist doch hier offensichtlich nicht verletzlich, sondern cool, oder nicht? Becky lauscht also ganz gespannt diesen Lab-Erklärungen und dann erklärt sie den echten Winchesters erst noch einmal kurz, was ein Lab eigentlich ist. Ein Live-Rollenspiel und es gibt sogar einen Eintrag aus Johns Tagebuch, um die Rahmenbedingungen zu erklären. Gerade als der Tagebucheintrag den $50-Gutschein für ein Sizzlers als Preis anspricht, werden Sam und Dean richtig nostalgisch für ihre Kindheit.
Ja, Sizzlers ist eine Restaurantkette in den USA.
Krass. Ja, und auch wie halt das für John immer ganz oft gemacht hat, mit den Gutscheinen in sein Tagebuch zu schreiben. Ich habe einen Wendigo und einen wahnsinnigen guten Meal Deal gefunden.
Jetzt mit dem Code John10. Spart auf ihr.
In den nächsten 2 Jahren.
Ja, das sind einfach so Motivationsschübe für die Jungs gewesen, damit die das Buch halt lesen. Wie das ist, wenn man lernt und ein Buch liest, dann soll man sich alle 10 Seiten Schokoriegel reinlegen und immer, wenn man angekommen ist, dann isst man den Schokoriegel. Und so hat John das mit Gutscheinen und den Jungs gemacht.
Okay, ich wusste das mit den Schokoriegeln nicht. Das ist ein sehr dickes Buch dann, oder nicht? Wenn
ja.
Ein 10 Seiten Schokoriegel ist? So ein 400-Seiten-Buch, 40 Schokoriegel-Buch.
Ja, vielleicht nur alle 30 Seiten oder so. Es geht ja so ums Lernen. Ach Mann.
Ja, nee, aber ist gut. Das finde ich gut. Im Rest des Hotels gehen die Ermittlungen los. Ein gutes Dutzend Agents Lennons und McCarters vom FBI, CSI und Sheriff's Department befragen den Hotelbesitzer und der hat eine schockierende Information für die Möchtegernjäger.
Ja, und Lennon und McCartney sind natürlich von The Beatles.
Natürlich, duh. So, die Geschichte ist folgende. Letitia Gore spukt tatsächlich in diesem Haus. Es war einst ein Waisenhaus unter ihrer Führung und vor genau 100 Jahren ist sie durchgedreht und hat sich und 4 kleine Jungen ermordet. Seit diesem Tag sind die Seelen der Kinder in den Gemäuern dieses Hotels gefangen und dem hasserfüllten Geist Letitia Gore machtlos ausgeliefert.
Oh nein. Schaurig.
Ja, allerdings. Ist natürlich nicht der echte Hotelbesitzer. Ich weiß nicht, ob ich das gut rübergebracht habe. Ist natürlich ein gespielter Hotelbesitzer. Ja. Sam und Dean haben genug gehört. Die Sache ist total bescheuert. Wie um das zu unterstreichen, marschieren die Sam- und Dean-Verschnitte von vorhin ins Bild und geben ihre beste Impression des Gejagd-Eröffnungsgesprächs zum Besten gute Zeiten. Also sie machen halt das, du musst mich töten. Nee, also ne, dieses, der sagt, ich muss dich töten. Und Sam so, was soll das heißen?
Ich weiß es nicht.
Und dann gehen sie wieder. Und daraufhin gucken sich Sam und Dean an und
ich brauche einen Drink.
Dieser Sam hier an dieser Stelle wird gespielt von Ernie Grunwald. Zu dem gibt es nichts viel zu sagen, außer dass er von Rainer Fritzsche gesprochen wird, der sehr viel in Supernatural spricht. 22 Rollen insgesamt. Zum Beispiel Wes in Wunschdenken und auch Deputy Phil.
Skishir. Amici.
Auch Deputy Phil.
Amici. Ja.
Wir müssen die Witze beibehalten, Ricky. Genau, ja, aber Rainer Fritzsche spricht eben auch Shaggy in Scooby-Doo, Gomamon in Digimon Adventure, Shigeru Aoba in Evangelion. Kennen wir alles, klar. Kein Problem. Und das heißt, wir können zur nächsten Sequenz kommen. Sequenz Nummer 4, Date Action Roleplay.
Genau, wer kennt sie nicht? Die Darbs. Das sind die, die immer Leichen spielen. Darbs.
Hey.
Mit einem selbstgebauten Papp-EMF, das fast so lächerlich aussieht wie das Infrarotlasersensor aus Bloody Mary, streift Labrador Alex durch die Flure des Hotels. Das EMF spielt verrückt. Das kann natürlich nur eines bedeuten. Geisteraktivität.
Geister.
Oder dass die Anzeige nur aufgemalt ist. Aber wahrscheinlich Geisteraktivität. Und siehe da, tatsächlich springt ein Geist auf dem Flur. Es ist Laptitia Gore.
Sie haben mich im Keller vergraben. Buh. Ich möchte kurz hervorheben, ich habe die immer Laptitia genannt, weil es die unechte Laptitia ist. Und es gibt auch noch eine echte. Spoiler. Deshalb ist das so.
Ja, aber ich finde es eigentlich, ist es ja schon eine krasse Intuition von Alex, dass er, obwohl das EMF nicht funktioniert, er denkt, irgendwas passiert. Also, weißt du, was ich meine? Der weiß ja nicht, dass die Laptitia kommt und sagt, oh, das EMF spielt verrückt, weil er so eine Intuition hat und dann kommt wirklich was.
Ja, das stimmt tatsächlich irgendwie. Ja, da hast du schon einen Punkt. Aber vielleicht sagt er das einfach die ganze Zeit, bis was
das
passiert.
Das ist möglich, ja.
Das EMF spielt verrückt, guckt nach links und rechts. Das EMF spielt verrückt, guckt nach links und rechts. Das EMF spielt verrückt, guckt nach
Etwas passiert, ich hab's doch gewusst.
Ich hab's doch gewusst.
Ein Schuss aus Alex' billiger Schaumstoff-Schrotflinte und alle Beteiligten müssen sich vorstellen, dass Laptitia jetzt verschwunden ist. Sie mag die Kunst des Jumpscares beherrschen, aber in Luft auflösen kann sie sich noch nicht.
Boring.
Betonung auf noch.
Ja, noch nicht, das kommt noch.
Nach dieser gruseligen Begegnung bringt Alex seinen Zugehörigen Dean erstmal auf den neuesten Stand und verabredet ein Treffen in 5 Minuten. Die Frage ist nur, ob Alex es zu diesem Treffen schafft, denn plötzlich erscheint hinter ihm ein weiterer Geist. Diesmal ein echter, ein heruntergekommener, aussehender kleiner Junge. Hilf uns, Miss Gore will nicht, dass wir spielen.
Im Deutschen will Alex nicht, dass Dean ihm seine Donuts weg ist. Im Englischen möchte er nicht, dass er ihm seine Skittles weg ist. Ha.
Und jetzt kontroverse Meinung, aber Skittles über Donuts.
Also, der Vorteil an Skittles ist halt, dass sie kleiner sind. Aber wenn ich so eine Box, also Skittle-Größen-Donuts hätte, Alter, ich würde die Donuts so wegessen, ey. Donuts sind doch viel besser als Skittles.
Nee, finde ich nicht.
Donuts for life. Siehste, ich bin Team
Skittles
Donuts.
Skittles for life.
Das ist doch mal, guck mal. Oh, das ist jetzt ja interessant. Ich bin für ich bin für das mit D und du das für S. Das ist doch jetzt mal verkehrte Welt.
Was das wohl so bedeuten mag.
Ja, nee, also Donuts.
Tiefgründige Sachen auf jeden Fall. Mhm. Als der Junge sich plötzlich tatsächlich auflöst, nimmt Alex panisch die Beine in die Hand und läuft davon. Ein paar Abbiegungen später bleibt er stehen, um kurz durchzuatmen und dann zu realisieren, wie plötzlich wurde er von den Füßen gerissen und von einer unsichtbaren Macht durch den Raum geworfen.
Oh ja, es ist ziemlich clever, finde ich, dass Alex so erschreckt, weil sich der Junge in Luft auflöst. Das, was er eben noch von Laptitia gefordert hat. Eben noch so, boah, voll langweilig, du löst dich ja gar nicht auf. Jetzt löst sich der Junge auf und der dreht voll durch. Das finde ich ziemlich gut.
Ja.
Das sind diese kleinen, das sind so diese Details, die ich in der Folge eigentlich richtig mag. Also, die ist so clever, die ist ja clever geschrieben irgendwie.
Etwas scheint ihn an den Füßen in der Luft zu halten und schleudert ihn abwechselnd gegen die Wände des kleinen Gemeinschaftszimmers. Plötzlich erscheint die echte Laptitia Gore und scheint Alex zu rügen. Dann verschwindet sie und Alex fällt aus der Luft. Genau, Alex verdünnisiert sich dann und geht erstmal weg. Und ich finde es immer lustig, weil Dean gibt sich richtig Mühe, seine Beleidigung so ein bisschen zu vertuschen und sagt, son of a bitch. Und der sagt eiskalt, auch im Englischen und Deutschen, heilige Missgeburt. Und ist schon hart, so.
Ja, das stimmt schon.
Vor allem, wir erfahren ja später, dass es ein Waisenhaus war und dann das Waisenkind heilige Missgeburt zu nennen, schon krass.
Autsch. Ja, naja. Ja, nach dieser gruseligen Begegnung erstmal einen Drink. Allerdings nicht für Alex, sondern für Dean, den echten Dean. Er und Sam sitzen gerade gedankenverloren an der Bar, als dem älteren Winchester seine Sitznachbarin auffällt. Es ist Laptitia, scheinbar gerade in der Pause und in ihr Handy vertieft. Tatsächlich so vertieft, dass sie überhaupt keine Zeit für Dean hat oder irgendeinen der gefühlt 200 MacGyver-Verschnitten mit billigen Anmachsprüchen, die herumlaufen. Als sie endlich genervt von ihrem Handy aufblickt, bemerkt sie, dass dieser MacGyver-Verschnitt ziemlich gut aussieht und wirft kurzerhand ihre Ablehnung über Bord. Ein Hoch auf Prinzipientreue. Leider ist Dean da seinen Prinzipien ein bisschen treuer und die sagen ihm, dass er eine hübsche Frau auch mal links liegen lassen muss, wenn im Hintergrund jemand seinem Freund von einer realen Geisterbegegnung berichtet. Genau das tut Alex nämlich gerade. Also entschuldigt sich Dean für einen Moment, um die Sache mit seinem Bruder auf den Grund zu gehen. Alex hat die Nase gestrichen voll und will hier verschwinden. Das hier ist nicht Teil des Spiels, egal wie sehr sein Dean auch darauf beharrt. Also stürmt er davon und lässt nicht nur Dean, sondern auch Dean und Sam verwundert stehen.
Er ist nicht gut genug als Schauspieler, um das zu spielen.
Ha. Gruselig, was da vor sich geht.
Ein gutes Dutzend Agent Jagger und Richard vom FBI, CSI und Sheriff Department befragen den Hotelbesitzer und der hat eine schockierende Information für die Möchtegernjäger. Ein paar Meter weiter haben die echten Jäger ein bisschen Schwierigkeiten, Informationen aus dem echten Hotelbesitzer zu bekommen. Ja, Jagger und Richard sind natürlich von den Rolling Stones. Natürlich hat der echte Hotelbesitzer keine Lust auf so einen Kindergarten, also beweist Dean mit einem Geldschein, dass hier auch Erwachsene anwesend sind. Oder eben Kinder, die ihren Eltern eine Menge Geld aus dem Portemonnaie geklaut haben.
Ja, im Englischen gibt es hier einen sehr netten Austausch. Also, nachdem Dean das Geld zuschiebt, kommentiert halt der Hotelbesitzer, wow, you guys are really into this. Und Sam so, you have no idea, was halt lustig ist, ja, weil es halt ihr Leben ist.
Ja, ja. Ja, der echte Hotelmanager wird gespielt von John Shaw. Und eigentlich wollte ich zu dem nur sagen, dass der in Supernatural auch schon mal mitgespielt hat. Und zwar in Long Distance Call als Ben Waters.
Oh, wer ist Ben Waters?
Der aus Long Distance Call. Der Hotelbesitzer steckt sich den Geldschein ein und
voll gut. Was ihr nicht gesehen habt, Ricardo hat auch so ihr Augenbrauen hochgezogen. Das war gut genug und hat weitergelassen. Der ist Long Distance Call. Super gut.
Mehr musst du nicht wissen, Raphael.
Ja, okay, vielen Dank. Vielen Dank.
Der Hotelbesitzer steckt sich den Geldschein ein und ist dann bereit, doch ein paar Fragen zu beantworten. Wie sich herausstellt, ist die ganze Geschichte über Letitia Gore wahr. 1909 tötete sie im nach ihrem genannten Waisenhaus 4 Jungs und dann sich selber. Und heute ist das Jubiläum dieses Zwischenfalls. Und es ist halt exakt die Information, die der gespielte Hotelmanager ihnen einfach umsonst hätte geben können, beziehungsweise auch getan hat. Und irgendwie fällt es denen gar nicht auf, weil die hören zu, was der gefälschte Hotelmanager sagt. Und dann, was der Echte sagt, denken so, oh, das sind Informationen, die hätte ich sonst nie bekommen.
Ja, also der ist aber halt ein bisschen glaubwürdiger, der echte Hotelbesitzer, wenn der sowas erzählt.
Ja, okay.
Ja, gut, also ich glaube alles, was mir Leute auf der Straße erzählen.
Ja, wenn ich dem vorher Geld gegeben habe für die Informationen, ja.
Ja, aber, ne, ja, okay. Gut, ja, du hast recht. Es gibt tatsächlich ein Gore-Waisenhaus mit einer Urban Legend über Spuks und verschwundene und tote Kinder, und zwar im Lorain County, Ohio, wohl der Bundesstaat, in dem auch Eric Kripke geboren ist oder wohnt, keine Ahnung, hab das Detail vergessen. So, allerdings ist die vermeintliche Ruine des Gore-Orphanages gar keine Ruine eines Waisenhauses. Der, so, und es gibt halt so diesen Ruinenort, an dem das Waisenhaus angeblich mal stand, wo es dann niedergebrannt ist und so weiter. Aber tatsächlich ist diese Ruine, die mal dieses Waisenhaus bezeichnet wird, gar nicht wirklich die Ruine eines Waisenhauses, sondern von irgendeinem anderen Anwesen, das irgendwann mal niedergebrannt ist. Und es gibt zwar ein Waisenhaus in dieser Gegend, wo halt dieses Gore Orphanage sein soll, aber dieses Waisenhaus hieß Light of Hope Orphanage. So, also das Gore als dieser ursprüngliche Name bezieht sich auch gar nicht auf Blut, sondern hat irgendwas mit der mit Landvermessung zu tun, weil da ist ein Gore wohl irgendwie eine Längeneinheit oder so. Habe ich nicht genau verstanden. Aber
was hatte Gore denn ursprünglich mit Blut zu tun?
Nee, wenn man halt, Gore ist halt Blut quasi. Wenn du sagst, der Film hat viel Gore, dann heißt das, der Film hat viel Blut.
Ach so. Ah, das wusste ich nicht.
Ja, also die Urban Legend ist fake.
Ja, aber es ist schon auffällig, dass es so viele Urban Legends und so immer um Waisenhäuser gibt, ne?
Ja, das weil ist eigentlich Kinder schon ein bisschen gruselig gemein. Sind.
Ja, vor allem Waisenkinder.
Ja, eben.
Nee, aber schon so, oder? Da wird kein gutes Haar an Waisenkindern gelassen.
Ja, die müssten ja alle ihre Eltern umgebracht haben, das ist ja klar.
Stimmt, stimmt. Ah, ja. Es gibt auch so viele Filme über Waisenkinder. Und,
Punkt.
Ja, da gibt's mehr Horrorfilme drüber als über glückliche Familien, sage ich dir. Es gibt mehr Horrorfilme über Waisenkinder als über Familien, in denen alles gut ist und niemand stirbt.
So. Und das sollte uns doch zu denken geben.
Fakt. Tatsächlich gab es über die Jahre mal ein paar Sichtungen von Gore und den Kindern im Hotel. Als Dean nach dem Ort des Mordes fragt, zögert der Hotelbesitzer und im Hintergrund stellen sich die beiden Asylen, Sam und Deans, in Lauschreichweite. Dann schiebt Dean einen weiteren 50er über den Tresen.
Der Dachboden. Der Ort, an dem die Kinder gestorben sind. Also nehmen Sam und Dean den Dachboden direkt mal unter die Lupe. Sie haben sogar ebenfalls ein selbstgebautes EMF dabei, nur eben nicht aus Pappe, sondern aus einem alten Walkman. Das EMF spielt verrückt. Und Leute, schon clevere Leute, die Folge hier geschrieben haben, oder? Dass der echte Sam das jetzt auch sagt mit dem Verrücktspielen, das ist schon ziemlich lustig.
Ja, aber der sagt's ja wirklich immer. Der andere, der, also gekopiert wurde es ja von dem anderen und nicht von Sam.
Ja, nee, genau, aber ich finde halt diese, also ich finde das halt clever geschrieben, diese Doppelung. So, weißt du, denkst so, ah, guck mal, der Fake-Sam, so, das EMF spielt verrückt, so, ah, weil der das immer sagt. Und dann wenig später sagt halt Sam das
ja,
wirklich.
Ja.
Ich finde das sehr gut.
Aber es ist auch echt lustig, weil das EMF ist schon so lange nicht mehr zum Einsatz gekommen, aber genau jetzt wird es nochmal schon ausgepackt.
Ah, tragen die das nicht irgendwie immer mit rum? Ah, nee, okay, in der letzten Folge.
Aber nicht, dass wir es sehen.
Ja, okay.
Schon voll lang nicht mehr.
Hast recht, okay.
Wir sollten dem EMF einen Namen geben.
Wie wär's mit Empf?
Peter oder so.
Ich bin dagegen.
Okay.
Emil, Michael, Friedrich.
Bester Name, den ich mir hätte vorstellen können.
Ich weiß. So, das EMF spielt verrückt. Das heißt, hier gibt es wirklich Geister und eine Wagenlandung übermütiger Möchtegern-Geisterjäger. Das kann nicht gut enden. Wenn es nach Dean gehen würde, dann kann es ruhig nicht gut enden. Niemand hat die Supernatural-Fans gezwungen, das Leben der Winchesters zu leben.
Asylum Sam und Dean gehen derweil ihren eigenen Ermittlungen nach. Allerdings nicht auf dem Dachboden, sondern irgendwo darunter. Barnes bezweifelt irgendwie, dass die beiden auf der richtigen Fährte sind, aber Damien ist sich da ganz sicher. Sie müssen nur in ihrer Rollen bleiben. Sam?
Ja, ab hier habe ich mal einfach die Enthüllung der echten Namen vorweggenommen und einfach die beiden meistens Barnes und Damien genannt, weil es halt ihre Namen sind in dieser Folge. Damien ist dabei Dean und Barnes ist dabei Sam. So, aber ich glaube, es wird halt für eine schriftliche Zusammenfassung deutlich angenehmer, die beim echten Namen zu nennen, statt immer wieder Sam und Dean in Anführungszeichen.
Ja, definitiv. Im Englischen sagt Damien hier zu Sam, also zu Barnes, sagt der, wenn nur ich das spiele, dann sieht das dämlich aus und so, was halt voll dämlich ist, weil es sieht auch so dämlich aus.
Naja.
Da wird das Spiel auch für die beiden plötzlich deutlich realistischer, denn wieder steht der kleine Geisterjunge direkt hinter ihnen auf dem Flur und fleht um Hilfe. Irres Make-up.
Oh yeah.
Damien legt seine beste Dienststimme auf und fragt nach Letitia Gores Grab. Rafa hat seine Prinzipien hier wieder vernachlässigt, weil er nicht Damien, sondern Dean geschrieben
ja,
hat.
Ja, aber ich hab's gemacht, damit du weißt, dass, oder damit wir wissen, dass er in deiner tiefen Stimme redet.
Ja. Okay. Wir werden sie knusprig grillen, hast du verstanden? Als Antwort zeigt der Junge auf ein Bild an der gegenüberliegenden Wand. Die beiden Ermittler drehen sich kurz dahin um und als sie sich wieder zum Jungen drehen wollen, ist der verschwunden. Verdammte Ninjas.
Echt so. Ja, Barn sagt hier, wow, ein flinker Bursche, aber in seiner tiefen Stimme. Und ich finde, das ist wahrscheinlich so das Low-Key-Lustigste in der ganzen Folge. Weil das ist so, hey, du sollst in deiner Rolle bleiben. Also spricht er in der Rolle, aber macht halt eine Anmerkung über was total Bescheuertes.
Ja, was also, die nie machen würde.
Nee, ja, was Sam nie machen würde. Weil ja, der Gag ist halt so, weil Barnes geht davon aus, dass der Junge weggerannt ist, aber Sam würde halt wissen, dass er verschwunden ist. Und dann sagt er halt, wow, flinker Bursche. Das ist so lustig. Naja.
Naja, damit bleibt nur noch das Bild und siehe an. Da schaut sogar ein blutiger Handabdruck hinter dem Bilderrahmen hervor. Das muss es sein. Also hängen die beiden das Bild ab und drehen es um. Bingo! Es ist übersät mit blutigen Handabdrücken.
Oh, Junge.
Es sind keine blutigen Handabdrücke.
Aber Handabdrücke auf jeden Fall.
Ja, das ist einfach nur im Staub, dass die da. Barnes reißt die Papierverkleidung herunter. Dahinter ist tatsächlich etwas versteckt. Eine Karte.
Okay, das ist das coolste Spiel überhaupt. Ja, und das mit der Karte und dem Bilderrahmen kapiere ich überhaupt nicht. Warum ist das da? Und was soll das mit den Handabdrücken? Und wo kommen die her? Auch seit wann sind die da? Also, weil jetzt unabhängig davon, ob das jetzt halt Staubabdrücke sind hinten am Bild oder nicht, an der Wand, das ist definitiv ein blutiger Handabdruck. Und haben die Kinder den gerade dahin gemacht? Und war diese Karte immer schon hinter dem Bild? Also, ich kapiere das wirklich nicht.
Also, ich glaube, dass es Matsch ist und kein Blut tatsächlich, weil es sieht nicht rot aus.
Es ist auf jeden Fall eine echte Substanz.
Ja, ich find's aber auch halt mega dämlich. Also keine Ahnung, ich habe mir gedacht, vielleicht haben die Kinder halt wirklich einen Hinweis irgendwie versteckt. Aber das mit der Karte macht halt keinen Sinn, dass die verraten, wo die begraben ist. Ja, egal. Naja, aber es macht keinen Sinn, ne? Das ist so ja. Auch kein Geheimnis, dass da ein Friedhof so ist eigentlich. Das ist, als würde man am Kölner Hauptbahnhof eine geheime Karte finden, die zum Dom führt. Oh. So.
Moment mal, hier war eine Kirche.
Ja, und dann steht man so davor, oh, hier ist sie.
Ja, also es ist halt, es ist doch so komisch, warum sollte das jemand verstecken, weil da steht ja wirklich nichts Interessantes drauf, außer der Plan dieses Hotels so.
Nee.
Oder des damaligen
Waisenhauses.
Also die Vorstellung ist natürlich nett, dass sich die Jungs denken, so kommen, da sollen die wenigstens ein bisschen Spaß haben. So, aber
ja.
Es ist halt echt dämlich. Naja.
Darf man nicht hinterfragen.
Nee. Naja, hinterfragen tun es auf jeden Fall die echten Sam und Deans nicht. Diese nämlich währenddessen deutlich ineffektiver als Barnes und Damien. Sie schauen sich in aller Ruhe die aufregende Staub- und Spinnenwebensammlung des Hotels auf dem Dachboden an.
Schick.
Dann finden sie doch noch etwas. Einen weiteren Geisterjungen. Dieser sitzt allerdings auf dem Boden und hält sich den Kopf. Er beschwert sich auch nicht über Miss Gore, sondern versichert, dass seine Mutter ihn liebt. Ach so, und außerdem fehlt ihm die halbe Kopfhaut. Dann verschwindet er auch schon. Ganz schön unhöflich.
Ja, und es ist ein bisschen lächerlich, dass der Junge beim Wiederholen sagt, ich sagte. Und so, wo ich mir denke, okay, schreib mich nicht so an. Also ich habe mich schon ein bisschen überrumpelt gefühlt, als er mich dann nochmal so anschreit.
Das stimmt eigentlich.
Ja.
Leute,
also hat er keine Manieren.
Hör mir zu, achte auf meinen Mund. Ich sagte, meine Mutter liebt mich. Das
ja.
Stimmt. Das ist eigentlich
so
wirklich.
Richtig,
ist
so eine richtige Göre einfach.
Richtig bitchy so, ja. Sag mal, rede ich Spanisch oder was? Meine Mutter liebt mich, Alter.
Ist so.
Nur weil deine Mutter dich nie geliebt hat. Oh, Entschuldigung. Das trifft tief in dein... Oh, Entschuldigung. Ich habe mich im Ton vergriffen.
Buhu, wein doch.
Aber du hast recht. Echt komisch. Was nicht komisch ist, ist, dass wir jetzt zu Sequenz Nummer 5 kommen, wenn man endlich am Erwachsenentisch sitzen darf. Mittlerweile haben wir den Dachboden verlassen und sind jetzt wieder in der Bar. Becky schlürft einen Cocktail und schmachtet den telefonierenden Sam an, der wie üblich patentiert irritiert reagiert. Chuck ist nicht sonderlich begeistert von den heftigen Flirtversuchen seiner Begleitung mit einem anderen Typen. Ja, und Becky ist schon echt der lustigste Charakter der gesamten Serie.
Die ist super. Die ist halt auch eine super, die Schauspieler, das so gut, ne?
Ja, also die ist halt, das ist so übertrieben, das ist so... Ja, das ist so mega gut, weil es so unnatürlich ist. Und das nächste, was passiert. Ich habe das total lange nicht kapiert. Becky pustet Sam keinen Kuss zu, sondern sie leckt sich über die Hand und pustet das Sam zu. Und ich habe überlegt, was das soll. Aber dann, sie heißt ja Sam Licker 81.
Ja.
Und deshalb pustet sie ihm einen Lecker zu. Das ist so doof.
Aber das ist so absurd. Wie kommt man darauf?
Ja, eben. Ich weiß, also, das ist so genial.
Vor allem denkt sie, dass das verführerisch aussieht irgendwie, aber nein!
Ja, sie leckt sich über die Hand und pustet es ihm zu.
Für schlechte Zeiten.
Oh, aber das ist auch mal voll die coole Idee. Kannst ja auf deine Hand so hauen und dann jemandem zupusten, weil du ihm nur Ohrfeige geben willst. Dürft ihr behalten, Leute. Kleiner Tipp von mir. Ja, aber einfach mega gut. Sam Licker 81, toll. Sam beendet derweil sein Telefonat und erstattet seinem Bruder Bericht. Ein Mitarbeiter des lokalen Geschichtsinstituts konnte die Gore-Story mit ein bisschen mehr Details füllen. Einer der vier toten Jungen war Letitias eigener Sohn, den sie augenscheinlich skalpiert hatte.
Ja, und es ist echt spät Abend. So, der Arme müsste doch eigentlich schon Feierabend gehabt haben. Der wird wahrscheinlich von denen jetzt hier irgendwie wachgeklingelt, so.
Stimmt.
Entschuldigung, wer ist da? Sie müssen mir auf jeden Fall was über Letitia Gore erzählen. Wer sind sie?
Sind die Jungs wirklich tot?
Ja. Sir, das ist über 100 Jahre her. Ich fragte nicht, wie lang das her ist, sondern ob die tot sind.
Ich sagte, meine Mutter liebt mich.
Genau.
Oh Mann. Ja, stimmt eigentlich. Der sehr gute Mitarbeiter da. Das ist
ja.
Echt toll. Dean hat damit genug gehört, aber Sam konnte leider nicht herausfinden, wo Letitia begraben ist. Aber da können vielleicht die effektiven Geisterjäger in der Runde helfen. Barnes und Damien diskutieren gerade nämlich laut ihren Kartenfund und scheinen den Ort des alten Friedhofs entdeckt zu haben. Ja, und ich finde es sehr nett, dass das Waisenhaus direkt einen angeschlossenen Friedhof hatte, so.
Aber naja, lukrativ war es ja scheinbar wirklich.
Das stimmt. Das stimmt. Aber es ist einfach halt kein gutes Zeichen. So, hey, das ist unser Waisenhaus, hier wirst du wohnen und da wirst du wahrscheinlich in 3 Monaten liegen. Hab einen schönen Aufenthalt. Naja.
Unterschreib doch schon mal dein Testament.
Möchtest du mir nicht vielleicht was vererben? Sag mal, ist das dein Teddy? Der ist ja süß. Wie heißt der und ist der viel wert? Naja, Sam und Dean können es auf jeden Fall kaum glauben, aber bestätigen durch eine kurze Berührung die Echtheit der Karte. Leider sind Damien und Barnes nicht sonderlich teilfreudig. Immerhin ist das hier ihr Ticket zum Sizzlers-Gutschein. Oh Mann.
Ja, aber es ist schon echt krass, wie Sam wirklich nur durch eine kurze Berührung alle Informationen hat. So. Und außerdem war Letitia laktoseintolerant und ihre Mutter starb, als sie 9 Jahre alt war.
Ja, das stimmt schon. Das ist wirklich bescheuert. Oh, und das mit deiner Mutter tut mir übrigens leid, Barnes. Ja, aber es ist wirklich so. Naja, hey, der hat halt Jura studiert. Der kennt sich mit alten Karten aus oder so. Keine Ahnung, nicht hinterfragen. Das ist schon gut.
Genau. Dann sagt Dean, gib mir die Karte, Trottel. Du bist eine Trottel, Trottel. Im Übrigen, Dean hört auf niemanden. Und dann zeigst du seine Plastikpistole.
Das ist voll gut. Ich sag's dann jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das eine absichtliche Anspielung ist, aber ich glaube schon, als Ruby in der ersten Hexenfolge Dean rettet mit ihrem komischen, ekeligen Trank, nennt sie ihn Schwachkopf und Dean reagiert mit, du bist der Schwachkopf, Schwachkopf. Und hier haben wir
weil
auch,
er nicht so schlagfertig war. Ja.
Du bist der Trottel, Trottel. Ich glaube, es ist eine Anspielung. Ja.
Maybe.
Das wird dem echten Dean jetzt allerdings deutlich zu dumm. Während Pseudo-Sam versucht, Pseudo-Dean daran zu hindern, seine falsche Waffe zu ziehen, muss der echte Sam den echten Dean davon abhalten, seine echte Waffe zu ziehen. Ja, gut. Dann unterbreitet Sam einen etwas diplomatischeren Vorschlag. 4 Hirne arbeiten ja besser als 2. Als Team wären die 4 also stärker. Barnes und Damien akzeptieren allerdings nur unter der Bedingung, am Ende den Gutschein zu bekommen und natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sie Sam und Dean sind.
Hey Rufus, Bobby, jetzt beeilt euch doch mal.
Selbstsicher marschieren Barnes und Damien in Richtung Friedhof, Sam und Dean mit einem extrem gespannten Geduldsfaden direkt hinter ihnen. Genau auf diesen Geduldsfaden setzen möchte gern Sam und Dean zu einem Solo an. Sie führen ihre Inszenierung von Asylum fort. Als die beiden den Punkt erreichen, in dem Sam Dean einen Arschkriecher nennt, reißt Dean extrem elastischer Geduldsfaden endlich durch.
Ja, ich frage mich hier, ob die Folge von ganz am Anfang begonnen haben und jetzt sich einfach nur sehr langsam durch die Folge tasten mit ihren Inszenierungen oder ob die halt wirklich einfach dachten so, hey, wir beweisen den beiden mal, dass wir richtige Fans sind und spielen einfach mal unsere Lieblingsszene nach.
Ja, das denke ich halt. Ich denke nicht, dass sie die ganze Folge irgendwie durchgespielt haben, sondern dass sie halt so die wichtigsten Momente von Sam und Dean einfach nochmal in Erinnerung rufen und die einüben, um in ihre Rollen zu finden auch, weißt du?
Ja, das stimmt schon.
Weil Laper sein ist kein einfacher Job.
Nee, auf keinen Fall.
Da muss schon Herz dabei sein. Die beiden sollen gefälligst mit dem Scheiß aufhören. Sie sind nicht Sam und Dean. Warum sollte irgendwer überhaupt Sam und Dean sein wollen? Die Sam und Dean-Story ist totaler Mist. Sie ist so bescheuert, dass die meisten Leute alleine nur bei den Gedanken daran verrückt werden würden. Sam und Dean leiden. Es ist keine Unterhaltung. Das ist einfach nur krank. Die beiden sind nicht irgendwelche Zirkusfreaks. In dem Punkt muss Damien zustimmen. Sam und Dean sind keine Zirkusfreaks, sondern fiktionale Charaktere in einer Buchreihe, denen vollkommen egal ist, ob Leute ihren Dialog wiederholen oder nicht. Pff, von wegen. Dean stampft wütend davon.
Er nimmt diese ganze Geschichte sehr ernst. Das kommentiert dann Sam. Ich werde ab jetzt Sam mit tiefer Stimme reden, weil ich mir sonst nicht merken kann, wie er spricht. Tut mir sehr leid. Ich weiß, wir haben das alle sehr genossen, aber ich weiß immer nicht, was Sam macht. Sam redet jetzt so.
Oh Mann.
Ich weiß halt nicht. Ich kann mir das halt nicht.
Größte Enttäuschung im Rahmen von The Family Business.
Ja, tut mir leid. Du kannst ja Dean so reden.
Nee, bei mir ist alt eingesessen.
Na gut.
Ja. Das sollte er auch, denn die 4 haben den Friedhof jetzt erreicht. Während Sam und Dean die Gräber von Miss Gore und den 4 toten Jungs identifizieren, streifen Sam und Dean durchs Unterholz und die Preisknochen zu finden. Sie müssen hier irgendwo sein. Sind sie. Stimmt. 6 Fuß unter der Erde, also fangen sie an zu buddeln. Aber das geht Barnes und Damien dann doch ein bisschen zu weit. Im Regelbuch steht explizit keine Störung der Totenruhe und keine Leichenschändung. Sieht ganz so aus, als hätten die Regeln sich geändert. Also beginnen die Winchesters zu buddeln, während die Larper nur ungläubig zusehen. Als Dean endlich auf den Sarg stößt, zieht plötzlich ein heftiger Wind auf. Dann öffnet Dean den Sarg. Damien muss würgen und den beiden dämmert langsam, dass sie es hier mit 2 Geisteskranken zu tun haben müssen, die den Bezug zu Realität komplett verloren haben. Also drehen sie sich um und wollen gehen. Ein letzter Blick über die Schulter und Barnes erstarrt. Hinter dem echten Sam steht plötzlich Letitia Gore, schleudert ihn mit einem heftigen Schlag quer über den Friedhof. Barnes und Damien ergreifen die Flucht und dienen das Barbecue-Equipment. Weit gekommen sind die Möchtegernjäger aber nicht, denn Letitia erscheint plötzlich vor ihnen und steckt den beiden ihre Hände in die Brust. Glücklicherweise ist Skelettverbrennung eine Routineaktion für Dean. Salz, Spiritus, Feuer und schon brutzeln die Knochen vor sich hin und Letitia Gore löst sich in Flammen auf. Barnes und Damien leben, aber sie verstehen die Welt nicht mehr.
Real genug?
Ja, so, hier an der Stelle habe ich mir dann gedacht, wenn man schon mal dabei war, dann könnte man doch eigentlich auch die Jungs abfackeln. Weil, also, nachweislich sind die ja auch Geister. So, dann kann man ja, komm, wir erlösen die auch noch. Lass uns die Kinder vielleicht auch noch ausbuddeln. Aber Touché. Vielleicht wird das ja noch wichtig. Damit kommen wir zu Sequenz Nummer 6. Das Wendet hat sich geblatt.
Okay.
Na, darauf erstmal einen Drink. Allerdings nicht für Alex, sondern für Dean. Barnes und Damien stehen vollkommen neben sich. Dean spendiert eine Runde und dann machen sich er und Sam auf den Weg nach draußen.
Warum Alex?
Ja, ich habe es einfach nur wiederholt. Das ist das, was halt nett ist. Wir hatten quasi die Begegnung, die einer von denen sieht echte Geister und dann trinkt Dean etwas. Und ich habe einfach nur den Text kopiert von eben. Aber ja.
Okay. Ja, ich glaube ja nicht, dass er wirklich da Geld hinlegt oder den Sizzlers-Gutschein.
Aber wo soll der den Sizzlers-Gutschein herhaben?
Das ist ja jetzt vorbei. Also alle sind ja jetzt auch auf dem Aufbruch.
Was? Aber da hat doch niemand die Knochen gefunden. Nein, niemand hat die Knochen gefunden.
Ich glaube schon, dass die das Chuck erzählt haben.
Aber Chuck organisiert, die müssen doch Knochen finden.
Ja, aber dann sind bestimmt Sam und Dean hingekommen, haben gesagt, hör mal, die beiden, die haben einen guten Job gemacht, die kriegen den Gutschein. Weil ich meine, das war ja der Kompromiss so, wir kommen mit und dafür kriegen wir den Gutschein.
Ja, aber nur wenn die den Knochen finden. Ich glaube das nicht. Also, okay. Weil halt niemand hat das halt geschafft, so. Das ist, als würden die einen Marathon laufen und dann auf halber Strecke anfangen, Wetttanzen zu machen, dann bekommen die auch nicht den Preis für den ersten Marathon.
Ich glaube ja schon.
Für den ersten Marathon, was ist das eigentlich? Ja, okay. Okay. Also, ja, gut. Was auch immer. So, aber bevor Sam und Dean gehen, möchte Damien noch wissen, woher Sam und Dean eigentlich wissen, wie man mit Geistern fertig wird. Die Antwort kommt nach kurzer Bedenkzeit, aber dann sehr selbstsicher. Wir haben die Bücher gelesen. Ist auch schon irgendwie langweilig, so als Sam zu reden. Aber wir haben die Bücher gelesen.
Und du hast
gelesen.
Nur einen Satz gesagt.
Wir haben die Bücher gelesen. Das kann ich mir nicht merken, dass ich so rede.
Das kannst du dir merken.
Nein.
Rafa, du redest immer so.
Tu ich nicht, Mann. Das ist echt unfair.
Du verstellst doch sonst immer deine Stimme.
Wir haben die Bücher gelesen. Na gut, ich versuche es so weiterzumachen. Bevor die Winchesters die erste Supernatural-Convention verlassen, legen sie noch einen Stopp bei Chuck ein.
Viel Glück mit den Supernatural-Büchern. Und du kannst uns beide mal.
So, jetzt aber wirklich endlich raus hier. Nanu, warum lässt sich denn die Tür nicht öffnen? Und auch die Fenster nicht? Das kann nichts Gutes bedeuten. Und um genau das zu unterstreichen, schreit in der Ferne eine Frau. Erneut sprinten Sam und Dean direkt hin. Lab Tischer hat den skalpierten Jungen entdeckt. Dean schickt sie in die Bar, um ungestört mit dem Jungen reden zu können. Merkwürdigerweise ist das undankbare Geblag gar nicht erleichtert, dass seine Amateurfriseurmutter endlich weg ist. Im Gegenteil, er wirkt besorgt.
Ich sagte, das war gar nicht meine Mama. Das war gar nicht meine Mami.
Die Antwort auf die Frage, wer es denn dann war, bleibt der Sam allerdings schuldig. Damit ist übrigens das Skalpieren gemeint. Nicht, wen sie da verbrannt haben.
Ja. In einem anderen Teil des Hauses schlendert Hakenmann Fritz gerade genervt durch die Flure, als er plötzlich Besuch bekommt. Es sind die Geister der übrigen drei Jungs und, hui, kann der Spaß jetzt immer mal so richtig beginnen. Die Art von Spaß, für die man lange rostige Messer braucht.
Genau, der Hakenmann macht hier einen abfälligen Kommentar darüber, dass Supernatural ja so viele gruselige Geisterkinder hat. Und dann habe ich die natürlich mal hier aufgelistet. Es gibt Peter in Tod im Wasser, Missy in der Bender-Folge, also Missy Bender in der Menschenjäger-Folge, Melanie aus Das Gemälde, ich habe vergessen, dass das Kind Melanie heißt, Maggie in Spielsachen, Wechselberger natürlich, in den Kindern geht es gut, dann das Mädchen in der Wand aus Familienüberreste, aber da haben wir drüber gesprochen, dass sie eigentlich 30 ist oder so. Und dann noch Jessie aus Die Kinder sind unsere Zukunft. Und natürlich Lilith in all ihren Kinderformen mit Staffel 3. Also, welches ist das Beste und welches ist das Schlechteste?
Und Lukas.
Aber der ist ja kein gruseliges Kind. Also, der ist ein nerviges Kind. Aber es geht um Geisterkinder. Oder halt böse Kinder.
Wer ist das Gruseligste? Peter vielleicht? Nee.
Peter?
Klar, in
Katie, ne?
Ja, definitiv.
Ja. Das Wechselbalg aus den Kindern geht es gut, auf jeden Fall.
Ja. Sam und Dean hören noch das schmerzerfüllte Gott im Himmel, aber kommen dann zu spät. Fritz liegt skalpiert auf dem Boden. Er ist tot. Sieht so aus, als hätten Sam und Dean noch kein Feierabend. Ja, auch im Englischen schreit der Hakenmann hier auf Deutsch. Ja. Genau.
Nicht skandinavisch.
Nicht skandinavisch. Nicht wie aus blöd. Vogelscheuche.
Aber passt. Ja,
und der Fritz hat unter seiner Perücke, er hatte so schwarze, lange Perückenhaare, hat der scheinbar weiße Haare. Und ganz ehrlich, das wäre mein letzter Tipp gewesen, dass der Mann weiße Haare hat. Ha. Passt nicht zu ihm. Diese schwarze Perücke passt viel mehr.
Naja, du musst dir ihn halt eigentlich in Lederhosen vorstellen, ist halt Deutscher.
Ah, stimmt.
Ja.
wie er da sitzt mit seinem Lebkuchen, Schmargel und Leberkäse in der Hand, ne? Und singt, und wenn der Trümmel steht.
Das bist jetzt wieder du, Ricky. In der Aula des Hotels ist Chuck gerade dabei, seine zweite Fragerunde zu beenden, aber bevor er sich verabschieden kann, stürmt Sam auf die Bühne und flüstert ihm etwas ins Ohr. Es sind absolut schockierende Nachrichten und eine ziemlich schwere Aufgabe. Bis die Sache hier nämlich vorbei ist, muss Chuck dafür sorgen, dass niemand den Raum verlässt. Während Chuck also in die Zugabe startet, führt Dean die Hotelmitarbeiter und Convention-Schauspieler in den Raum. Dann schließen Sam und Dean die Tür und streuen Salz davor. So, hier habe ich mich gefragt, was Dean denen wohl erzählt hat. Dass die einfach so mitkommen und das ganze Hotel unbeaufsichtigt lassen, so. Ey Leute, kommt mal rein. Der Typ da drin hat tolle Geschichten. Und alle so, okay, ja, warum eigentlich nicht? Ja, aber nicht?
Scheinbar schon. Muss ja so gewesen sein.
Also ich meine,
was
denken,
soll sonst passieren im Hotel?
Da sind halt ganz viele Leute. Jemand könnte das Hotel ausrauben oder so.
Aber die sind ja alle in diesem Raum. Also was soll passieren?
Außer Sam und Dean.
Okay, aber die sind sehr vertrauenswürdig.
Das, okay, das stimmt. Die haben dem ja auch Geld gegeben. Das sind ja die offensichtlich auch mal außerhalb des Gesetzes arbeiten. Naja. Während Chuck auf der Bühne die Ereignisse der vierten Staffel teasert, analysieren die Winchester-Brüder die Lage. Die Legenden über Letitia Gore sind offensichtlich falsch, die drei Kinder sind die eigentlichen Bösen in der Sache. Sie müssten also Letitias Sohn skalpiert und getötet haben und als Letitia das entdeckt hatte, ermordete sie die drei und tötet sich dann selbst.
Zurecht.
Damit hätten die beiden es jetzt also mit drei blutrünstigen Kindergeistern zu tun, die nur von Letitia kontrolliert werden konnten. Na toll. Aber immerhin ist der Plan klar. Zurück zum Friedhof und die Kinderknochen verbrennen. Allerdings macht die Vollabriegelung die Sache natürlich nicht gerade leichter. Sam wiederholt nochmal, dass sie ihre einzige Waffe im Kampf gegen die Killer Kids vor ein paar Minuten abgefackelt haben, aber da kommt Dean ein Geistesblitz und der sieht aus wie Letitia. Sie muss einfach nur überzeugend genug ihre Rolle spielen, um die Kinder abzulenken, bis die Sache vorbei ist. Easy peasy, gerade für eine so talentierte Hooters-Kellnerin / Amateurschauspielerin wie sie. Außerdem garantieren die beiden für ihre Sicherheit. Bevor die Brüder aber in das Kleingedruckte dieser Garantie einsteigen können, tippt Damien Dean auf die Schulter. Er und Barnes wollen helfen. Also teilen sich Sam und Dean kurzzeitig auf. Sam soll mit seinen Welpenaugen Letitia überzeugen, mitzumachen, und Dean soll mit seinen Fleischwurstaugen die übermütigen Fans genau davon abhalten.
Und Der hat dann hier versucht, mir zu erklären, aber das ist wieder Raffas britischer Humor.
Das ist überhaupt kein Humor. Ich habe halt gedacht, ich schreibe den Text und da ist halt, Dean sagt halt zu Sam, hier überzeugst sie mit deinen Welpenaugen. Und dann wollte ich halt quasi das gleiche Element wiederholen, aber halt mit dem Gegenteil von Welpenaugen. Und aus irgendeinem Grund ist mir Fleischwurst. Und natürlich ist Fleischwurst das Gegenteil von Welpe.
Aber natürlich.
Also letztlich, ich hab halt dann als Kommentar für Ricky geschrieben, du weißt schon, Ricky, weil Fleischwurst das Gegenteil von Welpe ist. Und ich wollte es halt nur, ich habe mich halt über mich selber gewundert, warum ich das geschrieben habe. Und ich wollte das eigentlich nur teilen.
Okay.
Fleischwurstaugen. Aber das ist auch voll lustig.
Ja, auch ich definitiv das Gegenteil von Welpen.
Auf jeden Fall. So, aber das Abbringen mit seinen Fleischwurstaugen wird dem älteren Bruder nicht gelingen. Barnes und Damien wissen, wie gefährlich und irre das ist, aber wenn sie eines aus den Supernatural-Büchern mitgenommen haben, dann, dass echte Jäger eben gefährliche und irre Dinge tun müssen, um Unschuldige zu beschützen. Sam und Dean würden dasselbe tun. Smart, weil sie mit Sam und Dean reden. Chuck beantwortet immer noch Fragen der Fans. Mittlerweile sind wir im Herpexia-Territorium angekommen und dabei, dass der Croton-Virus bestimmt keinen Intimausschlag verursacht. Du solltest vielleicht doch lieber zum Arzt gehen.
Und so klar ist das witzig, ne? Aber irgendwie, es muss ja wirklich ein Fan gefragt haben, ob es möglicherweise der Croton-Virus sein kann, weil es bei ihr im Schritt brennt. Und es muss eine sehr offene Gemeinde sein. Weißt du, das sind diese Forellen, wovon letzte Woche die Rede war.
Oh nein. Oh, da ist das Supernatural Convention, stimmt.
Das ist die Forellenwanderung. Ja.
Ja, ist schon komisch. Ist schon komisch.
Ja.
Naja. Und halt die Hotelbesitzer sitzen da durch. Die hören sich das alles an. Ja doch, das ist interessant.
Vielleicht kommt die Frage von dem. Weil
ich habe hier in diesem einen Buch was über Croton-Viren geredet. Könnte das was mit dem Intimausschlag zu tun haben? nein. Aber vielen Dank für die Frage. So. Vielen Dank auch, dass wir zur nächsten Sequenz kommen. Wer sind jetzt die Amateure?
Zeit für Letitias großen Auftritt. Auf wackeligen Beinen betritt sie den Aufenthaltsraum und bekommt kalte Knie. Aber hey, Dean ist doch auch da, Süße. Die Sache wird bestimmt klappen.
Warte, sagt man das überhaupt? Das ist überhaupt eine Redewendung? Kalte Knie bekommen?
Kalte Füße.
Ja, kalte Füße. Oh Mann.
Stimmt, man sagt kalte Füße, nicht kalte Knie.
Ja, nicht kalte Knie. Was soll das denn? Kalte Knie, was?
Deswegen gibt es auch Knieschoner und keine Fußschoner.
So eben. Oh,
okay,
nein,
man nennt es Schuhe. Naja, egal.
Kalte Schuhe?
Nein, egal.
Ach so, okay. Kalte Füße sind. Okay, gut. Was ich extrem komisch finde, ist, dass Dean zu ihr sagt, ich bin doch hier, meine Große.
Mhm.
Was ist das eigentlich? Yes.
Ja, und auch im Englischen ist es nicht unbedingt besser, weil er sagt er Sweetheart, was so ein bisschen besser ist, aber eigentlich auch nicht. Aber ich denke mir, es gilt vielleicht so um dieses Klischee-Daddy-Issue-Gedöns, aber ich meine, das zieht, ne?
Ja, also es ist halt, ich weiß, also meine Große hat mich richtig irritiert. Ich weiß, also, du hast recht, Sweetheart ist auch irgendwie komisch, aber meine Große ist so richtig, Daddy ist ja hier, ich weiß auch nicht.
Ja, oh. Na gut. Tiefes Ausatmen und dann ist Showtime. Mit zitternder Stimme ruft Laptisha nach den Kindern, aber es rührt sich nichts. Also nimmt sie allen Mut zusammen und wiederholt ihre Aufforderung. Diesmal mit Nachdruck und siehe an, da sind die drei Amateurchirurgen auch schon. Vier, weil Raphael ist auch dabei.
Wieso Amateur? Ich bin doch der Profi. Ich habe denen alles beigebracht, was die wissen.
Ach ja, deswegen.
Und so führt man eine C-Transplantation durch. Sie haben ihm die Kopfhaut abgeschnitten. Ja.
Das gehört dazu.
Und jetzt teilen sie ihre Familie mit, dass er es nicht geschafft hat.
Ja, und ich muss sagen, ich finde diesen kleinen Schwarzhaarigen am allergruseligsten irgendwie. Der ist wirklich gruselig, weil der halt noch am jüngsten ist von allen. Und der irgendwie so, weiß nicht, also der ist süß so voll, aber das macht ihn noch gruseliger. Ach, keine Ahnung. In dem Moment beginnt Sam, Barnes, Damien. Willst du was noch was sagen?
Ich überlege, ob ich irgendwas dazu beitragen sollte. Aber mir fällt da jetzt nichts anderes ein zu.
Okay. In dem Moment beginnt Sam, Barnes und Damien ihren Ausbruchversuch. Zusammen werfen sie sich gegen die Tür, im Versuch, sie aufzudrücken. Viel wirken scheint die gemeinsame Kraftanstrengung aber nicht. Deutlich effektiver ist da Laptisha. Die Jungs kaufen ihre Rolle ab und sind sichtlich eingeschüchtert, als ihre vermeintliche Ziehmutter sie auffordert, die Tür zu öffnen. Die drei weichen zurück und tatsächlich beginnt sich die Tür etwas zu bewegen. Barnes schafft es, sich nach draußen zu zwängen. Laptisha setzt die Schauspielerei fort und Dean scheint selbst nicht so richtig glauben zu können, dass diese Sache überhaupt funktioniert. Blöderweise hat sich die Nachricht über ihre fantastische Leistung wohl schon so schnell rumgesprochen, dass sie direkt einen Anruf von einer Castingagentur bekommt. Oder von wem auch immer. Auf jeden Fall klingelt plötzlich ihr Handy mit einem sehr modernen Klingelton.
Ja, scheinbar ist dieser Klingelton Ringeling von Miss 86.
Ringeling. Ringeling. Ja. Didi. Ringeling. Bam, bam. Nee. Bang, bang, bada, bada, bing, bang. Was ist das nochmal?
Bangarang.
Genau das. Ich glaube, das gab es damals noch nicht. Aber ich habe noch nie was von Missy 8 gehört.
Nee, ja nicht.
Oh, apropos hier Jahresrückblick. Spotify hat, glaube ich, gepostet, wer so die meistgehörtesten, also was so das meistgehörteste, die generell war. Und auch Künstler. Und der meistgehörteste Künstler, den habe ich noch nie gehört.
Ha.
Noch nie.
In Deutschland oder weltweit oder was?
Nee, wohl weltweit. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das meistgehörteste Lied ist, glaube ich, Harry Styles, As It Was irgendwie. Also,
habe ich noch nie gehört.
Harry Styles kennst du?
Also ich weiß, dass du den kennst. Und ich weiß, dass er in Don't Worry Darling mitspielt, aber das war's.
Naja gut, aber du weißt, dass du hast von seiner Existenz mal gehört.
Ja, gut.
Aber halt von diesem meistgehörtesten Künstler habe ich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. So unwichtig ist es.
Shit.
Nun gut, zurück zur Folge. Das lässt die Jungs schutzig werden. Die echte Laptisha mag doch Missy 86 gar nicht. Sie war doch immer so eher der Missy Elliott-Typ. Damien schafft es gerade noch rechtzeitig, sich durch die Tür zu drücken, bevor die Jungs das Spiel durchschauen. Aber dann ist der Spaß auch schon vorbei. Die Tür kracht wieder zu und Dean tritt aus seinem Versteck hervor, um es mit den drei Schlitzbuben aufzunehmen.
Schlitzbuben. Weil die Messer haben.
Lustig, okay. Mordende Kinder.
Während die alten Winchesters also drin versuchen, die Lage unter Kontrolle zu halten, sind die neuen Sam und Dean damit beschäftigt, die Gräber der toten Kinder auszuheben. Und Mann, oh Mann, oh Mann. Bei Supernatural scheint das Ausheben von Gräbern immer so leicht zu sein. Barnes ist vollkommen am Ende, aber Damien ermutigt ihn durchzuhalten. Also setzen die beiden ihre Arbeit fort. Jäger bringen nun mal Opfer, um andere zu retten.
Ja, sehe ich auch so.
Bei Dean läuft der Kampf gar nicht gut. Er wird gegen eine Wand geschleudert und verliert dabei seine Waffe. Er scheint den Kindern wehrlos ausgeliefert zu sein. Zum Glück erscheint da gerade Bungee-Seil Sam auf der Bildfläche, hebt den Schürhaken vom Boden auf und pfeffert die Geister erstmal quer durchs Jenseits. Danke, Bro. Ja, finde ich gut, dass er da halt die Waffe verliert. Ne, weil das ist ja das,
machen
was
die
Fritz
voll
bemerkt.
Häufiger hier.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt auch gut, dass Sam da ist, weil es zeigt so ein bisschen, warum arbeiten wir eigentlich zusammen, damit wir uns gegenseitig helfen können.
Yay.
Schön. So, aber die kurze Ruhe währt nicht lange, denn plötzlich wird Sam telepathisch von den Beinen gerissen und verliert erneut den Schürhaken. Mm. Währenddessen hat Chuck bei seinem Impro-Talk auch etwas verloren, nämlich den Faden. Er tut sich sehr schwer, damit sich noch irgendetwas Spannendes für die Fans und Angestellten aus dem Ärmel zu schütteln. Er erzählt also von seinen ersten Ausflügen in die Welt der Liebe und damit hat er dann den Hotelmanager vollkommen verloren. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Chuck versucht es zwar zu verhindern, aber außer einem genervten Blick erreicht er mit seiner Warnung, die Tür nicht zu öffnen, gar nichts. In Zeitlupe schwingt der Hotelmanager die Tür auf und bricht dabei die Salzlinie. Und wie es aussieht, hat eines der Killerkinder genau darauf gewartet. Mit einem breiten Grinsen erscheint es direkt vor dem vollkommen entsetzten Mann und zieht sein Messer. Habe ich dir jemals erzählt, woher ich diese Narben habe? Wie der Joker. Zum Glück ist Chuck mit seinem metallenen Kerzenhalter zur Stelle. Es ist dir aufgefallen, immer wenn ich einen Witz mache, wiederhole ich ihn in der Hoffnung, dass du nur nicht lachst, weil du ihn nicht verstanden hast.
Ja, ja.
Und dann lachst du auch nach der Erklärung nicht und dann fühle ich mich schlecht.
Oh nein!
Oh yeah, der war lustig, toll. So, zum Glück ist
Chuck. Du hast halt zu große Erwartungen. Das ist schon lustig so, aber was erwartest du, was ich tue?
Ich weiß auch nicht. Ich dachte nur, vielleicht merke ich es auch nur an, damit es nicht einfach nur wie wahnsinniges Geramble wirkt, sondern wie durchdachte Witze, aber wer weiß. Zum Glück ist Chuck mit einem metallenen Kerzenhalter zur Stelle, bevor Schlimmeres passieren kann. Ein verschrecktes Raunen geht durch die versammelte Menge und Becky wird vom Amors Pfeil getroffen.
Oh Gott.
Chuck schließt entschlossen die Tür. Wow, was für ein muskulöser Schwungarm. Und bellt ein paar Befehle. Was für eine männliche Stimme. Dieses Schiff hat jetzt einen Captain, der weiß, wo es lang geht. Und so verträumte Augen hat. Wo Chuck den Versammlungsraum jetzt endgültig... Vielen Dank, dass du jetzt immer lachst, wenn Vince kommt.
Got your back, bro.
Super. Wo Chuck den Versammlungsraum jetzt endgültig zur kinderfreien Zone erklärt hat, müssen sich die drei blutrünstigen Blagen also mit Sam und Dean begnügen. Aber das ist okay. Die beiden scheinen nicht sonderlich viel Widerstand zu leisten. Während die beiden Amateure also von Kindern verprügelt werden, haben die coolen Winchesters mittlerweile die Gräber ausgehoben und die Kinderskelette zusammengetragen. Der neue Dean hat zwar ein paar Probleme damit, das Zippo anzubekommen, aber hey, das passiert den Besten.
Ja.
Die langweiligen Winchesters sind derweil im Begriff, sich drinnen einen neuen Haarschnitt verpassen zu lassen. Die sehr jung aussehenden Friseure empfehlen eine Haarlänge von etwa minus einem Zentimeter und akzeptieren da auch keinen Widerspruch. Sam und Dean versuchen sich zu wehren, aber bekommen es natürlich alleine nicht gebacken. Dafür braucht es schon die wahren Experten draußen auf dem Friedhof, die wirklich im allerletzten Moment die Knochen in Brand gesteckt haben. Damien und Barnes werfen sich im lodernden Feuer der Skelette schwere Blicke zu und Dean hebt drin den Schürhaken auf.
Vielleicht hatte der Typ ja wirklich recht und wir sollten diese Dinge an Gummibändern befestigen.
Sam nickt zustimmend.
Und es ist halt wirklich keine dumme Idee. Abgesehen von Ende Staffel 15.
Auch keine doofe Idee ist es jetzt zur Sequenz Nummer 8 zu kommen. Mehr als nur Brüder.com.
Nice. In alter Supernatural-Tradition ist jetzt der nächste Tag und die lokalen Hilfskräfte sind eingetroffen. Zeit für Verabschiedungen. Dean verlässt gerade mit Damien und Barnes das Hotel und er hat nichts als lobende Worte für sie übrig. Die beiden haben Sam und Dean wirklich den Arsch gerettet. Vielen Dank dafür und, richtig. Offiziell kennen wir den Namen der beiden Helden ja noch gar nicht, also stellen sie sich vor und wollen dann auch Dean und Sams echten Namen wissen. Dean, der echte Dean. Eine lange Pause und dann tosendes Gelächter.
Oh Mann,
diese Hingabe für die Rolle ist wirklich klasse.
Na, dann zieh Leine, echter Dean.
Und nach einem erneuten Danke tut er dann auch wie geheißen, aber da hält Damien ihn nochmal zurück. Dean hatte nämlich Unrecht mit seiner Meinung über Supernatural. In den Büchern geht es nicht um zwei Brüder mit einem scheiß Leben. Barnes und Damien, Stereoverkäufer und Kopiertechniker, haben wirklich scheiß Leben. Aber Sam und Dean, die retten die Welt. Jeden Tag. Und das auch nicht alleine, sondern mit seinem Bruder, der für sie sterben würde. Wer wünscht sich sowas nicht? Das ist jetzt das war die Damien-Stimme.
Ja. Perfekt. ja, hier. Es war als schöner Moment so aufgetan, aber ich habe das schon am Anfang gesagt, ich finde diese Abschlussrede irgendwie eher schwach, weil ich primär das Gefühl habe, dass da nichts drin ist, was Dean wirklich die Sache mit einer anderen Sichtweise betrachten lässt. Weil es ist eben kein sieh es mal so, Alter, sondern mehr so ein ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Und ich finde das irgendwie schwach.
Ja, aber genau darum geht's nicht. Es geht nicht um eine andere Perspektive anzunehmen, sondern in dem, was man hat. Also nicht eine... Also so, es geht gar nicht darum, diese andere Perspektive anzunehmen, sondern ich finde dieses, es geht wirklich um dieses, so schlimm ist es gar nicht, weil dieses Otto-Normal-Leben ist gar nichts für Sam und Dean so und das realisiert Dean halt hier und merkt so, okay, mein echtes Leben ist tatsächlich gar nicht so scheiße. Klar durchleben wir echt viel beschissenen Kram, aber in deren Rahmen ist es voll gut. Ich meine, wäre jetzt auch lustig, wenn er sagen würde so zu Sam, ich werde jetzt Kopierertechniker, mach's gut, Sam. Aber das, es geht halt darum, dass er das Positive in seinem Rahmen sieht.
Ja, aber ich finde genau, das macht das eben nicht. Also, weil das verkauft dem ja eben sein Leben nicht positiv. Es sagt halt, also, weil es ist immer, alle Probleme, die Dean mit diesem Leben hat, sind ja immer noch da. Wenn Dean sagt, niemand wünscht sich sowas, dann hat er vollkommen recht. So, und ich würde halt denken, dass halt, wenn jetzt, also mal so charakterlich, storyschreiberisch, wäre halt die Aufgabe von Damien gewesen, zu verkaufen, warum dieses Leben irgendwie doch inspirierend sein könnte, weißt du? Und stattdessen sagt er halt so, ey, was stellst du dich an? Dein Leben ist doch ein absolutes Träumchen, Alter. So. Und ich finde, das bringt halt irgendwie den Punkt nicht rüber. Also das mit dem, du hast einen Bruder, der für dich sterben würde, das ist noch ein guter Punkt irgendwie. Aber dieses, hey, dein Leben ist doch gar nicht so scheiße, du bist doch nur in der Hölle gefoltert worden für ein Jahr, so.
Das wissen die noch alles gar nicht.
Ja, ich weiß, aber das ist irgendwie so der Punkt, der sagt nichts irgendwie Inspirierendes so.
Ja, weißt doch, du, der sagt kämpfen, so, jo, ihr rettet Leben, ihr rettet die Welt.
Ja, aber irgendwie, er sollte meiner Meinung nach eher erstmal anerkennen, dass das Leben halt, dass die Opfer bringen, dass die richtige Opfer bringen und dass die wirklich ein scheiß Leben haben, weil das ist ja einfach so. Und stattdessen sagt er halt zu dem, ach komm, ist doch eigentlich voll geil, was du hier hast. Und irgendwie, ich weiß nicht.
Ich finde es so schön, dass Dean ja halt sich jetzt wirklich denkt, so, oh krass, der hat voll recht, obwohl, also Dean hat halt noch nie mit einem Otto-Normal-Mensch darüber geredet und ich glaube, das tut ihm einfach gut, das zu hören und auch wenn da nicht viel hintersteckt, tut ihm das einfach gut.
Ja, okay.
I don't know, man. So hat Dean das scheinbar noch nie gesehen. Für einen Moment denken alle über das Gehörte nach und dann wechselt Dean das Thema. Damien und Barnes sind nämlich auch ein ziemlich gutes Team. Die beiden haben sich im Supernatural-Fanforum kennengelernt und auch wenn Dean das etwas komisch findet, ist das echt schön, dass die beiden durch ihr Hobby neue Freunde gefunden haben. Oh, wir sind mehr als Freunde, nimmt Barnes Hand. Wir sind Partner. Die Sache ist Dean offensichtlich sehr unangenehm. Verlegen dreht er sich also um und geht. Barnes und Damien schauen ihm verträumt hinterher.
Ja, so, und an der Stelle, ich glaube, der Witz soll ja eigentlich eher in Richtung mehr als nur Brüder.com gehen, ne? So klar, so, oh, guck mal, Sam und Dean und die sind ineinander verliebt, so, unangenehm. Aber ich finde, Dean kommt hier vor allem einfach nur als richtig homophob rüber. So, Moment, ihr seid schwul, dann will ich nicht mit euch reden. Und ich weiß nicht.
Nee, ich finde, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube echt nicht, dass es so gemeint ist. Es ist halt, ja, den hat das überrascht, so ganz ehrlich. Du hast ja auch nicht damit gerechnet, sag ich mal, dass die beiden ein Paar sind.
Ja, also, ja, klar. Also, ne, das ist, also ich verstehe die Intention des Gags, aber ich finde, er ist sehr schlecht rübergebracht, weil halt die andere Lesweise, oh Gott, ich will nichts mit Schwulen zu tun haben, auch sehr naheliegend ist.
Ja, gut, okay.
Naja, nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass nur wenige Meter weiter gerade ein weiterer Abschied stattfindet. Ein hochemotionaler Abschied. Ein Abschied von der Liebe. Becky versucht Sam zu erklären, dass sie einfach nicht füreinander gemacht sind. Ja, der Funke war da, aber zur Flamme hat es nie gereicht. Das muss Sam einsehen, auch wenn es schwer ist. Und im Englischen sagt Becky, but like a monkey on the sun, it was too hot to live. Und was soll das eigentlich bedeuten?
Keine Ahnung. Das sagt alles und nichts.
Wer kommt auf die Idee, wie ein Affe auf der Sonne können wir so nicht leben? Ach ja, Becky, ist Wahnsinn. Toll. Dieses Feuer lodert jetzt zwischen ihr und Chuck. Naja, Herzen machen eben, was sie wollen. Chuck ist übrigens auch hier. Hi. Sam weiß gar nicht, was er sagen soll. Denkst du verkraftest das? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich werde einfach einen Weg finden müssen, um weiterzuleben, verstehst du? Aber das kriege ich schon hin.
So gut, wie der mitspielt.
Ja, es ist richtig gut. Weil es halt so ein Klischee-Sam-Spruch ist.
Ja.
Das war scheinbar genau das, was Becky hören wollte. Ihrem Glück mit Chuck steht nichts mehr im Wege. Oh, und wo wir schon bei guten Nachrichten sind. Wenn Chuck wirklich mehr Bücher veröffentlichen will, dann hat er Sam und Deans Segen. Nicht. Wir haben Waffen und wir werden dich finden. Damit verabschiedet sich Sam und dreht sich zum Gehen. Aber da fällt Becky ein, dass die Folge ja auch die Story der Staffel voranbringen muss. Chuck hat nämlich die ganze Zeit vergessen, ein wichtiges Detail über Bella und den Colt zu erzählen. Im Kapitel 33 von Ewiges Leben klaut Bella den Colt und erzählt den Winchesters, dass sie ihn an Lilith gegeben hat. Aber das stimmt nicht. Sie hat den Colt Liliths rechte Hand gegeben. Einem Dämon namens Crowley. Natürlich ist Sam ein bisschen angepisst, dass Chuck diese Info vor den beiden geheim gehalten hat, aber wie so oft kennen die Fans die Werke eines Künstlers ja besser als der Künstler selbst. Na gut, damit ist Becky jetzt also offiziell Teil des Weltenretterteams. Dean wartet lächelnd am Impala. Sieht ganz so aus, als sei diese Supernatural Convention doch nicht so eine Zeitverschwendung gewesen. Und Sam hat auch noch eine Spur für den Colt. Ha, Erfolg auf ganzer Linie. Mega.
Mega.
Und damit...
Ende.
Ja, da, es kommen noch ein paar Outtakes von der Fragerunde und die Credits und dann gibt's auch noch ein Zoom, aber das beschreiben wir ja normalerweise nicht. Es wird aber wohl sehr dramatisch.
Oh ja. Ja, damit ist die Folge vorbei.
Ja. Ende.
Oh yeah. Okay.
Ja, willst du ein Fazitgedanken abgeben?
Will ich das? Muss ich ihn offiziell einreichen? Muss er dann noch vorher zu 10 Behörden? Weil dann lieber nicht.
Nee, muss nicht. Heute können wir die Bürokratie mal sein lassen.
Oh, hör mal. Ja, mein Fazitgedanke ist, dass ich die Folge weiterhin trotzdem mag und sie wirklich als so einfach als, also sie, man muss schon sagen, dass sie eher leichte Kost ist natürlich, ne? Also sie ist nicht schwierig zu interpretieren und zu verstehen, weil sie ja keine riesen Message mitbringt, so, ne? Auch das, das Schlusswort von Damian am Ende ist halt auch so leicht. Das ist keine lange Konversation, das ist ein Geben und Nehmen so. Und das ist die Folge auch, ne? Sie gibt uns die Convention, sie gibt uns den Fall, wir haben Lösungen, damit ist gut so, ne? Sie ist halt auch voll variabel bis aufs Ende, ne? Wo sie halt sagt, so hier mit dem Colt, was natürlich wieder was richtig Cooles ist, wenn man sich dann fragen muss, so, oh, Chuck, was ist los mit dir, ne? Warum hast du es nicht erzählt, du Stricher, du? Aber...
Okay, ich kommentiere das nicht.
Nee, aber ne, warum? Warum hat er nichts gesagt? Sind wir mal ehrlich so. Ich hab dir vertraut! Naja. So, aber an sich ist die Folge gut in dem, was sie macht. Also sie macht nichts falsch. Sie ist nett. Also sie ist nicht überragend so. Ne? Da sind keine Elemente drin, wo man jetzt sagen würde so, boah, also wo man sich selber erstmal zurücknehmen muss und denkt so, boah, krass, das war voll Mindblow so, ne? Wie es so für mich ja letzte Folge war oder davor die Folge oder so. Die ist halt einfach so, ist gut. Aber ja, ist gut. Ja.
Okay, das war deutlich negativer, als ich gedacht hätte, dass es werden wird bei dir tatsächlich.
Warum negativ? Ich habe nichts Negatives gesagt. Ich habe nichts Negatives gesagt.
Aber ich hätte gedacht, dass du sie deutlich mehr lobst und deutlich mehr in den Himmel hebst. So. Aber war ja dann eine sehr nüchterne Beurteilung.
Na, sie bin ja. Badala. Oh. Das ist jetzt eine Zeremonie von mir und der Folge. Oder was?
Nee, also ich würde mich generell halt der Beurteilung insofern anschließen, dass halt eine.
Da, 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 da.
Jetzt reibt sie sich Creme auf die Stirn.
Machen die das nicht auch in König der Löwen?
Mit bestimmt. Blut? Ich weiß es nicht.
Doch, der macht ja diesen roten, bei Simba.
Alles klar. Ich glaube dir.
Du hast von mir mehr erwartet.
So, also, ich schließe mich generell dieser eher nüchternen Betrachtung an. Nein, also ich schließe mich an, dass die Folge halt nett ist.
Also
ich
würde sagen, nüchtern bin ich nicht.
Die Folge ist nett, so.
Du kannst schon mir vieles sagen, aber nüchtern bin ich. Nimm das zurück,
den möchte ich vehement widersprechen.
Ey, lustige Geschichte, ne? Apropos nüchtern. Ich war in einem Einkaufszentrum in unserer Nähe. You know what Einkaufszentrum ich meine. Und ich wollte nur einen Wintermantel kaufen. Pass auf. Ich wollte nur eine Winterjacke kaufen mit einer Freundin. Und dann wollte sie, weil sie hat sich da gerade freigetestet, weil sie Corona hatte. Und sie wollte ihre Freiheit genießen und wollte als erstes einen Glühwein trinken. Und der hat 3,50 gekostet. Und sie hat einen 5-Euro-Schein abgegeben. Und die meinten so, okay, wir können nicht wechseln. Und dann habe ich gesagt, komm, gut, dann nehme ich halt ein Bier so, ne, damit das halt passt, so von, damit, ja, das nicht 10 Euro Trinkgeld werden. Ja, und aus einem Bier und einem Glühwein, wir saßen einfach den ganzen Tag in diesem Einkaufszentrum und haben uns so verlaufen lassen. Ich war so strunzendicht. Und das Lustige ist, da hat sich eine Frau zu uns gesetzt. Die kennen die nicht, die ist 60. Und hat sich einfach zu uns gesetzt und hat sich den ganzen Tag mit uns verlaufen lassen. Mega Tag. Hey. Sorry, was willst du sagen?
Ich weiß nicht, ob ich noch was zu dieser Geschichte zu ergänzen habe.
Also sag nie wieder, ich wäre nüchtern.
Entschuldigung. Nette Folge. Ich finde die Details wirklich sehr gut. Und Becky ist halt absoluter Brüller. Und der Rest der Folge ist halt das, was ich gesagt habe. Also ja, ich bin jetzt sehr deutlich versöhnlicher, als ich es noch im Ersteindruck war. Weil halt die Folge ist, was sie ist. Und wie Ricarda schon gesagt hat, die ist halt als leichte Kost ausgelegt. So, ne? Einfach damit man die mal gucken kann für die Fans. Und sie feiert ja auch so ein bisschen das Fandom. Und Leute treffen sich. Und Leute wachsen sich über sich hinaus, weil sie es mögen und so.
Und Leute wachsen
insofern,
sich.
Insofern, genau. Auch das, lustige Geschichte. Da war ich letztes Mal auf Zentrum.
Nee, jetzt wird's weird.
Also ja. Also nette Folge mit einer Frau, die ich gar nicht kannte.
Und da habt ihr euch gewachst, oder was?
Das war die Implikation, ja. Ja, nette Folge, auch nicht die beste Folge. Aber hey, warum nicht, Leute? Alles toll.
Kann man mal machen.
Okay.
Na dann,
kommen wir zum Zitat der Woche.
Zitat der Woche.
Zitat der Woche, genau, wie du sagst.
Yay. Mein Zitat der Woche ist natürlich, ihr ahnt es bereits, von Becky. Und zwar ganz am Anfang, deshalb zögere ich so Zeit hinaus, weil ich da hinscrollen muss. Irgendwo hier. Es ist, als Becky die Treppe runterkommt und Sam sie wiedererkennt. Becky, richtig? Und Becky, oh, du kannst dich an mich erinnern, gib's zu, du hast mich denken müssen. Ist schon okay, ich denke auch ununterbrochen an dich.
Weil ja, aber das wird halt weil es ist halt Becky, ne? Und deswegen wird es halt definitiv gewinnen, weil die auch so lustig bei den Ausdrücken in den Augen ist. So, die ja, hat den Wahnsinn in die Augen geschrieben.
Oh ja, sie ist richtig gut, wahnsinnig zu schauen. Ja,
ist doch so. Ja, mein Zitat der Woche ist dementsprechend nicht von Becky. Und zwar von Damien, als er sich so ein bisschen mit Dean anlegt und sagt, du bist der Trottel. Dean lässt sich von niemandem was sagen. Und dann zeigt er so seine Plastikpistole, die er in seinem Bund trägt. Und Barnes sagt, Dean, ganz cool. Und dann holt Dean seine echte Waffe raus und Sam sagt, Dean. Und Dean sagt, die Typen nerven. Kommt jetzt mega komisch rüber, aber es ist mega lustig, wenn man es sieht.
Sehr gut. Ja, toll. Wenn ihr darüber abstimmen wollt, könnt ihr das gerne tun. Immer donnerstags auf Instagram, @wenigoriginell, oder auf dem Discord. Oder auf Discord und auf Instagram. Da laden wir dann immer die beiden Videos hoch und dann lassen wir euch in so 24 Stunden lang abstimmen, welches Zitat euch besser gefallen hat, und geben es dann am Freitag normalerweise bekannt, wer gewonnen hat, und wünschen euch ein schönes Wochenende. Ihr könnt es natürlich auch auf anderem Wege erreichen, wenn ihr möchtet. Zum Beispiel über Facebook und Twitter, da sind wir auch @wenigoriginell. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben, kontakt@wenig-originell.de. Oder, und um es nochmal mit dem Discord abzurunden, folgt dem Link in der Beschreibung, kommt auf den Discord-Server.
Yeah!
Wow!
Ja, erzählt uns auch gerne im Discord-Server, wann ihr euch das letzte Mal mit einer fremden Frau tagsüber komplett aus dem Leben gescheppert habt und euch die Rüstung poliert habt.
Das die wollen Festplatte wir
gelöscht. Ja. Nee, genau, nächste Woche hören wir uns dann wieder zur überletzten Folge vor Midseason.
Zur überletzten Folge vor Midseason. Sehr gut.
Die vorletzte Folge vor dem Midseason-Finale.
Zur letzten Folge vor dem Midseason-Finale.
Vorletzte. Die 11. kommt da auch noch raus. Nach 11 machen wir Pause.
Aber wir machen ja 10 als nächstes.
Ja, dann ist auch die vorletzte vor Midseason-Finale, Rafa.
Nee, es ist die letzte Folge vor Midseason-Finale, weil die 11. Folge ist ja das Midseason-Finale.
Gut, Raphael. Ich sag ja.
Das ist jetzt deine Meinung.
Okay, ja, was auch immer für eine Folge. Ist auf jeden Fall die vorletzte dieses Jahres. So, Punkt.
Perfekt
abgerundet. So, und die Folge heißt nämlich Die Hoffnung stirbt.
Punkt.
Ja, schauen wir mal, wie das wird.
Wie es wird. Bis dahin.
Wir haben eine Menge zu tun.